Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin euer Host. Heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast zu Besuch, der in vielerlei Hinsicht Grenzen überschritten hat, in der Luft, in der Medizin, als Corpo und heute als mein Gesprächspartner für die sicherheitspolitische Debatte, die wir mal versuchen in diesem Podcast. Emanuel Royo ist alter Herr der Landsmannschaft Darmstadt-Gießen im Coburger Konvent und sein Weg führte ihn von der Studentenkneipe in Gießen in den Cockpit eines Eurofighters als Fliegerarzt bei der Luftwaffe mit rund 20 Flugstunden auf dem modernsten Kampfjet Europas und einer Karriere als Oberfeldarzt hat er erlebt, was es heißt, an der Schnittstelle zwischen Medizin und Hochleistungsmilitär zu arbeiten. Emanuel, schön, dass du da bist. Es wird heute ein spannendes Gespräch zwischen soldatischer Disziplin, sicherheitspolitischer Analyse und korporierten Geist. Schön, dass du hier bist.
Ja, freut mich auch hier zu sein und mal schauen, ob es das wird, was du hier so blumig angekündigt hast oder ob es vielleicht auch nur einfach ein stumpfes Gespräch am Biertisch wird.
Ich hoffe, es ist eine Mitte dazwischen so ungefähr. Oder oszilliert.
Ich bin leider nicht so, ich habe nicht so viele gute Geschichten wie deine vorherigen Highlights, die du hier schon hattest. Also ich hatte noch nie habe ich einer alten Dame einen Stock abgeschwatzt oder habe auch noch nie in der DDR einen Pauktag organisiert oder
woran ich habe auch noch nie.
Hattest du schon mal jemanden im Podcast, der eine Kooperation gegründet hat? Ich weiß nicht, ich glaube, hattest du schon so ein paar.
Wieder begründet.
Ja. Also. Vielleicht möchtest du darüber auch nochmal erzählen. Das hast du, glaube ich, noch gar nicht erwähnt.
Mich die Gotia wieder begründet hat.
Das ist aber doch mal so ein Highlight.
Du, dann verlängern wir die Sendung einfach von den geplanten 45 Minuten auf 150.
Und ja, absolut. Und dann schneiden wir es wieder auf 10 Minuten zusammen. Oder du schneidest mich ganz raus. So wie RTL schon mal.
Das müssen wir mal gucken.
Vielleicht erzähle ich dir diese Geschichte. Nee, es war ProSieben.
Es ist so ein bisschen, das hängt aber auch damit zusammen, dass ich einen relativ niedrigen EQ habe. Und dann mache ich das meistens gar nicht aus Absicht.
Nein, aber ich habe ja auch einen ziemlich niedrigen EQ vom Alkohol und von den G-Kräften. Also von daher wird das hier so ein Average Joe Gespräch hier.
Ich habe von einem gemeinsamen Bekannten von uns beiden gehört, durch den Alkohol säufst du dir ja eh nur die schwachen Hirnzellen weg. Ja. Also gehen wir ja eigentlich nur gestärkt aus der aktiven Zeit hervor.
Ja, vielleicht. Das ist so eine Selbstreinigung durch Bier.
Es ist Katharsis.
Deswegen sind wir ja so elitär in Verbindung.
Definitiv. Ich meine, du hast ja einen Lacoste Krokodil bei dir auf der Brust, bei mir ist der Polo-Reiter drauf. Die Grundlagen sind ja geschaffen für heute Abend. Den Rest müssen wir uns dann noch erarbeiten. Mhm. Schwierig ist, da kommen jetzt keine alten Herren, die uns da ausboxen. Ne? Also es ist eine Schwierigkeit.
Sicher. Hast du dir da nicht noch was überlegt als Überraschung?
Hast du in die Tiefkühltruhe geguckt oder was? Nein, Spaß beiseite. Dann lass uns doch mal einsteigen. Und zwar, du warst Fliegerarzt bei der Luftwaffe und bist ja selber den Eurofighter geflogen. Wie war dein erster Flug? Was ging dir in diesem Moment durch den Kopf?
Mein erster Flug mit dem Eurofighter, weil ich habe ja davor, bin ich auch noch mit anderen Luftfahrzeugen geflogen. Machen wir mal Eurofighter, ja?
Ja.
Gut. Also man muss ja sagen, wenn ein normaler Jetpilot Pilot wird, ja, dann geht der nie als erstes als Jet es ist nie sein erster Jet der Eurofighter. Mhm. Sondern der normale Werdegang vom Piloten ist, der geht erstmal zur Flieger, also der ist erstmal Flugsgänger, dann bewirbt er sich, dann geht er in die fliegerische Grundausbildung nach Arizona, fliegt erstmal die Grob TP, so eine Turboprop-Maschine. Ja? Mhm. Das ist ja schon mal, das ist auch, für dich wäre das schon mal krass, weil die auch schon bis 5, 6 G hochgehen kann und auch Loopings schlagen kann, kunstflugtauglich ist und so weiter. Mhm. Wenn er da alles kann, dann geht er auf die T4, dann geht er auf die T38 in Texas, das ist die Fliegerwaffenschule in Shepard. Und die sind immer, das wird immer komplexer, immer schneller und dann geht er auf Eurofighter. Und jeder Pilot wird dir sagen, jeder Schritt, den ich jetzt gerade beschrieben habe zwischen den Luftfahrzeugen, ist unglaublich krass. Mhm. So, von der Geschwindigkeit, von der Performance und alles. Es ist halt kein angenehmes Fliegen. Du steigst ja nicht einfach so im normalen 45-Grad-Winkel hoch und dann meldest du dich da langsam an und dann ist alles viel schneller und viel mehr Beschleunigung und viel mehr komische Fluglagen und so weiter.
Mhm. Hallo Leute, An dieser Stelle möchte ich den Talk kurz unterbrechen und den heutigen Sponsor vorstellen. Du wolltest schon immer mal wissen, welche Buchse noch in deiner Straße wohnt? Oder welcher deiner Arbeitskollegen auch für ein Kännchen zu haben wäre? Dann haben wir Corponect für dich. Die App für Korporierte. Vom seriösen Berufsnetzwerk bis Corpo-Gossip ist alles dabei. Abonnier einfach die Kanäle, die dich interessieren. Über 5000 Korporierte aus mehr als 2000 Verbindungen nutzen die App bereits, um Ideen, Veranstaltungen, Jobs und vieles mehr zu teilen. In der Weltkarte findest du nicht nur alle Verbindungen, sondern auch alle Verbindungsstudenten. Zudem findest du im Kalender viele Veranstaltungen an deinem Ort. Lade dir jetzt Corponect kostenlos im App Store oder bei Google Play. Bei Fragen kannst du dich an Jonathan Hildebrand, Chor Franconia Darmstadt wenden. Er und sein Team betreiben übrigens auch einzelne Verbindungs-Apps. Wenn auch dein Bund eine eigene App zur Organisation des Verbindungslebens haben will, sprich ihn gerne an. Du findest ihn in Corponect. Und jetzt geht es weiter mit dem Talk.
Deswegen ist ein riesen Kraftakt und sehr, sehr sportlich, sage ich mal. Ne? Also mein erster Flug, da haben wir uns gar nicht so viel vorgenommen. Ne? Wir sind einfach rausgeflogen, einmal rechts um Nürnberg rum. Also wir sind von Neuburg, das ist ja hier an der Donau, Richtung Coburg, Staffelberg vorbei, dann links Bayerischer Wald zurück über Ingolstadt und dann über den Bayerischen Wald wieder rein. Das hat eine Stunde gedauert. Mhm. Und da haben wir so ein bisschen Rollen probiert, so ein bisschen steil nach oben, runter beschleunigen. Und da wurde mir schon schlecht. Ne? Das war schon, das ist einfach, weil das dieses Gleichgewichtsorgan so sehr davon stimuliert wird, dass du dann halt richtig, dass es dann richtig anstrengend ist. Du fängst dann an zu schwitzen, dein Magen rebelliert und ja. Und irgendwann sind wir halt nach Stunde wieder gelandet und war halt erstmal ein bisschen fertig, ja. Mhm. Und dann versuchst du halt immer mehr. Dann machst du halt Kämpfen auf Mitteldistanz, Kämpfen auf weite Distanz, dann gehst du immer näher ran, dann machst du mal so ein bisschen komplexere Sachen, so 4 gegen 4, 6 gegen 4 und so weiter.
Oder hast du mal rechtzeitig die Flares hinten rausgeschossen?
Da wird gar nichts geschossen, sondern es ist alles computeranimiert. Also es wird alles aufgezeichnet, das ist auch etwas für einen Piloten, ist ein bisschen anders, als man es vielleicht selber vom Job her kennt. Also alles, was ein Pilot macht, wird 1:1, Sekunde für Sekunde aufgezeichnet und da kannst du keine Scheiße bauen, das wird sofort rauskommen, ja. Mhm. Und in dem Moment, wo der halt sagt, okay, jetzt würde ich gerne eine Rakete abschießen, die und die Rakete, weil man spricht halt vorher ab, was für Raketen man an Bord hat, dann sagt er das, ich schieße jetzt die Rakete ab. Und dann rechnet der militärische Fluglotse am Radar halt, der sieht dann halt, welchen Abstand er zu seinem Ziel hat und rechnet dann eine Wahrscheinlichkeit aus, mit der diese Rakete bei der Wahrscheinlichkeit, bei der Geschwindigkeit treffen würde.
Okay.
Und sagt ihm das dann. Das ist dann teilweise mit Würfeln, so wie bei Dungeons and Dragons. Mhm. Sagt er dann halt Miss oder halt Hit. Und dann wird dem anderen halt über Funk gesagt, der gehittet wurde, du bist jetzt tot, dann muss der halt wieder absteigen und dann von einem fiktiven Flugplatz wieder aufsteigen. Mhm. Dann geht's weiter.
Das war bei Top Gun auch so, ne, im zweiten Teil. Da haben die doch auch diese simulierten Gefechte.
Mhm. Ja, so übt man das halt. So üben halt Kampfpiloten kämpfen.
Aber im Film war das ja so, die haben ja dann sozusagen die Waffensuchsysteme an und dann, wenn das dann, wie man es ja aus den Software ja kennt, wenn die dann sich treffen, die Vierecke und das lang genug ist, dann ist dann und dann drücken die ab und in dem Moment wurden die ja dann als abgeschossen dann gewertet.
Auch. Nee, so läuft das bei uns nicht ab, sondern wie gesagt, du merkst, also das Flugzeug hat ja ein Radar und das kannst du als Suchradar einstellen, dann streut es breit und mit niedriger Intensität. Oder du kannst es als Zielradar einsetzen. Dann bündelst du quasi die Radarstrahlen auf das eine Ziel, was du hast und markierst es und dann schießt du die Rakete ab. Und das merkt der Gegner schon. Also der Eurofighter checkt, wenn er angezielt wird. Und da kriegt derjenige, der angepinkt wird, so einen Alarm. Mhm. Und dann muss der halt dann irgendwas machen. Ne? Muss halt abdrehen, muss halt Manöver machen oder eine Flare simuliert abschließen. Und so läuft das halt mit dem Piep. Und ob er getroffen ist oder nicht, das, wie gesagt, rechnet der Fluglotse aus und sagt dann, ja, bist jetzt tot oder nicht.
Ja, cool. Also ich meine, das ist ja dann auch, glaube ich, der nervenaufreibend, oder?
Das ist halt, weil du als nicht ausgebildeter Pilot, du steigst halt direkt in Eurofighter ein, ja. Und dann hast du halt diese komischen, also der Eurofighter kann ja alle Fluglagen dir fast machen, die möglich sind. Der kann direkt 90 Grad nach unten zum Boden hinfliegen, der kann nach oben hinfliegen, der kann enge Kurven fliegen und das ist auch nötig, um sich optimal zu positionieren. Und gleichzeitig muss halt auch einfach der Pilot achten, dass er niemanden über den Haufen fliegt. Also diese Situational Awareness zu haben, ist halt für jemanden, der das gerade lernt, schon schwierig. Aber wenn du das als Fliegerarzt einfach nur so als Passagier machst und denkst dir so, jetzt steige ich mir mal ein und guck mir das mal an, du checkst halt erstmal gar nicht, was abgeht. Sondern du hast halt hier links, rechts, ah, guck mal da ist doch, siehst du den? Und du siehst ihn natürlich nicht, weil du nicht die geschulten Augen eines Piloten hast und wahrscheinlich auch nicht die gleiche Sehschärfe wie er, weil der halt super ausgewählt ist unter den Besten der Besten. Und dann kurft er da ein, dass er den halt auf den ziehen kann, das checkst du dann auch nicht, dann fliegen deine Arme wieder im Cockpit durch die Gegend, das war halt alles sehr wild, ja, es ist wirklich wie Sport, du bist danach halt wirklich durchgeschwitzt und fertig und musst erstmal klarkommen.
Ja, krass. Ja, es ist ja auch ein sehr starker Auswahlprozess, wie du es ja gerade schon angedeutet hast. Und da warst du ja auch als Arzt mit für verantwortlich, ne, auch nicht nur die medizinische Betreuung der Piloten im Vorfeld, sondern halt auch, ne, die Auswahl, wer kommt überhaupt weiter?
Also ich hatte schon, mit dem Lehrgang hätte ich das machen können, also das Wissen dazu hätte ich schon, aber ich war nie eingeteilt in diesem Zentrum. In Köln gibt es ja ein Zentrum für Raumfahrtmedizin der Luftwaffe. Und die machen die Auswahl der Pilotenanwärter. Mhm. Ja, da gibt es auch Fliegerärzte, so wie ich, von der Bundeswehr. Aber da war ich nie. Sondern das waren halt andere Ärzte, die so ähnlich eben ausgebildet waren wie ich auch.
Okay.
Sondern ich war halt zuständig in den verschiedenen Einheiten, wo ich war, laufend das Ganze zu überprüfen. Jeder Pilot muss einmal im Jahr eine medizinische Untersuchung machen. Und dann wird eben überprüft von dir, ist was Neues medizinisch vorgefallen, machst halt verschiedene Untersuchungen, Blut und Lungen und was auch immer. Und dann wird entschieden, ja, geht das noch ein Jahr weiter oder nicht. Oder halt, wenn jemand krank ist, akut. Ja, gibt ja Piloten, werden ja genauso krank wie normale Menschen auch. Vielleicht niedrigere Wahrscheinlichkeit, weil die halt eben schon besten Auslese hinter sich haben. Und dann gilt es natürlich auch wieder zu entscheiden, ne? Wird das wieder? Wie lange, wie schnell wird das wieder? Unter welchen Bedingungen? Vielleicht muss man dem Auflagen stellen, dass der vielleicht gewisse Gehkräfte erstmal nicht überschreiten darf oder der erstmal nur in Deutschland und nicht im Auslandseinsatz eingesetzt werden wird. Weil man muss ja sagen, die Ausbildung des Piloten, das sind mehrere Millionen, die das kostet. Von Auswahl, die ja auch schon was kostet, über Ausbildung, über diese Ausbildung auch aufrechterhalten immer wieder. Material, die du dem zur Verfügung hast, diese hochpersonalisiert. Wir haben ja einen Helm zum Beispiel, eine Luftwaffe, wo eben durchs Visier schon als Head-Up-Display quasi fungiert. Und das muss ja auch so eingestellt werden auf seinen Kopf, ne, dass der quasi das nur er mit seiner Kopfform da durchschauen kann. Das kostet alles Geld. Und wenn da einer nicht einsatzfähig ist, dann kostet das jeden Tag, ist das wieder umsonst ausgegebenes Steuergeld. Und da sitzt dir halt die Einheit schon im Nacken und sagt, hey, was ist jetzt mit dem? Ne? Können wir mit dem weitermachen? Müssen wir den ausmustern? Wie läuft das? Ne? Und das sind schon schwierige Entscheidungen, weil für den Piloten ist das natürlich alles. Ne? Also jeder ist ein bisschen anders. Ne? Aber deren Ego basiert zum größten Teil darauf, dass die halt Jetpiloten sind. Ja? Und daran hängt dann also deine Entscheidung.
Ja. Brutal dann, ne? Also wenn dann solche Entscheidungen getroffen werden.
Es ist brutal würde ich es nicht nennen, aber es geht einem schon an die Nieren, weil du bist ja auch Teil dieser Einheit. Also du bist ja auch in diesem Geschwader drin, du lernst die ein bisschen anders kennen als normale Patienten, duzt die, ja, teilweise trinkst du auch mit denen, was mit denen im Auslandseinsatz, hast deren Familien kennengelernt und so weiter. Ist halt kein normales Arzt-Patienten-Verhältnis, ne? Muss man schon so sagen.
Ja, besondere Bedingungen.
Es konterkariert so ein bisschen das, was man vielleicht von der Germanwings-Katastrophe gehört hat. Ich weiß nicht, ob du diese Geschichte kennst. Der Pilot, der ein bisschen eben abgedreht ist.
Er hat ja gar nicht weit entfernt gewohnt.
Genau. So. Und hat dann eben psychische Probleme gehabt, hat gedacht, seine Augen werden immer schlechter, war zu 1000 Augenärzten, dann war das beim Psychiater wieder, weil das wieder in die Binsen gegangen ist und keiner hat irgendwie dran gedacht, vielleicht müssen wir da mal ans Luftfahrtbundesamt schreiben, dass der nicht mehr fliegen sollte. Und das wäre bei uns halt ganz anders, weil wir merken das, wenn einer ab. Also da kommen seine Kollegen zu uns, da kommt er selber zu uns. Und wir würden das auf jeden Fall mitkriegen, wenn da irgendwas schief geht. Und sowas wäre halt nicht möglich, dass jemand dann auf einmal so ein, so, ja, du weißt ja, was passiert ist.
Ja, genau. Also, der Rückflug von Barcelona war das,
ja,
ne?
Ja, genau.
Ja, das ist heftig, weil eine Freundin von meiner Frau, die hat einen Friseursalon in dem Stadtteil in Düsseldorf, wo der ja gewohnt hat. Mhm. Und die hat ihn regelmäßig gesehen. Die kannte den halt, ne, vom Sehen. Und dann sowas ist halt auch dramatisch, weil das halt... Das kollektiver Selbstmord ist das? Also reißt Leute mit bei deinem eigenen...
Erweiterter Selbstmord heißt es, glaube ich. Aber ja, das ist jetzt nicht meine Fachrichtung.
Okay. Nee, aber nochmal auf den Punkt zurück mit der Ausbildung der Piloten. Ich habe das mal als 16-, 17-Jähriger bei Galileo gesehen. Also dieser Auswahlprozess. Das war damals aber noch mit dem Tornado, wo die aber auch in Arizona ja damals schon also lange ausgebildet worden sind. Ich glaube, ob den Starfighter-Piloten waren?
Ob du jetzt Starfighter, Phantom, Tornado geflogen bist oder was weiß ich, solange es ein Jet F4. Ist, war die, ist die Vorausbildung fast immer noch und die Vorauswahl läuft ähnlich ab wie damals. Also es ist immer noch das Gleiche. Und dann bist du auch in Arizona erst und dann bist du in Texas, in Shepard. Und dann bist du in Deutschland.
Um auf den Punkt zu kommen, ich fand es halt ultra abschreckend, weil das halt so ein langer Prozess ist und es überhaupt gar nicht klar ist bis zum Ende, ob du halt dann in dem Kampfjet landest oder nicht.
Und das aber du musst ja, es sind ja alles Jungs, deren größter Lebenstraum das ist.
Ja, das hat man gemerkt.
Ja.
Also, vor allem das war auch ein interessanter Schlag Mensch, den wir da in der Doku gesehen haben. Das waren ja dann eher so die, also eigentlich die Jungs, die in Mathe und Physik immer eins standen, aber trotzdem sportlich und athletisch halt auch waren und ordentlich was auch im Kopf halt hatten.
Die müssen auch alle studieren. Es ist jetzt irgendwann, hat ein Inspekteur der Luftwaffe festgelegt, also es gibt ja die Möglichkeit, also gäbe theoretisch die Möglichkeit, dass einer Offizier ist zwar, aber halt nicht studiert, sondern einfach direkt einfach nur die Pilotenausbildung macht. Und dann quasi militärischen Fachdienst.
Im fünften Jahr kannst du
das aber. Und irgendwann hat ein Inspekteur der Bundeswehr, der Luftwaffe gesagt, nein, das will ich nicht. Ich will, dass jeder Jetpilot auch studiert hat. Mhm. Und dann haben die so ein Medical Engineering Studienfach an der Uni BW etabliert, wo man halt auch mit Fliegen Punkte sammeln kann. Und aber daran, das ist ja das, was du sagst, ne? Also die müssen nicht nur sportlich und fit sein und ein Preach in der Birne, sondern die müssen ja auch in der Lage sein, so ein halbes Ingenieurstudium zu machen.
Ja klar, ich meine, die müssen ja auch verstehen, was sie da fliegen.
Ja.
Also nochmal tiefergehend, nicht nur...
Ja, absolut. Ist ja ein hochkomplexes Gebilde, so ein Eurofighter. Ist es sehr, sehr kompliziert, das ohne Mechaniker, ohne Hilfe dann zu starten und so. Es ist möglich, aber... dafür, also das Ding zum Laufen zu bringen, das Ding zu starten und irgendwie waffenscharf zu machen, da brauchen die immer noch Helfer. Ne? Also du kannst im Auslandseinsatz, wenn wir irgendwo waren, in Estland zum Beispiel, kannst du immer auf einem Piloten 10 Unterstützer mitzählen, die auch wirklich was machen.
Ja, ich hätte da mal... bei YouTube auch ein Video gesehen, dass die machen immer so hypothetische Fragen so und das war halt ein F-22 Raptor, wenn man den in den Ersten Weltkrieg transportieren würde, was wäre die Konsequenz dort? Aber die gehen jetzt nicht hin, dass der mit voller Versorgung da rumfliegt und die Bomben abwirft und mit dieser Gatling-Gun rumschießt, sondern das hat dann gezeigt, dass diese Maschine eine halbe Stunde im Einsatz gewesen wäre im Ersten Weltkrieg. Danach hätte man die gar nicht mehr hochbekommen, weil es A, diesen Kraftstoff zu dem Zeitpunkt gar nicht gab, der ja auch hoch spezialisiert ist für diese Flugzeuge. Das ist ja auch aufgrund der, ja, diese Dogfights, dass die Maschinengewehrmenge, die da drin ist an Patronen, zwar vielfach höher ist, als die noch im Zweiten Weltkrieg war, aber dadurch, dass die so in der Hochfrequenz halt rausschießt, ist nach wenigen Sekunden die Munition ja auch leer. Also dass die halt auch gar nicht mehr so wie früher, sagen wir mal, etwas länger rumschießen konnten.
Ja,
also,
und ja halt, du brauchst auch Strom. Muss der die Batterie dann irgendwann zum Starten laden. Der hat dann zwar auch ein Hilfstriebwerk, dann irgendwann produziert er seinen eigenen Strom, aber so initial musst du auch ein bisschen Strom rankriegen. Ich glaube, das war auch 1914 kompliziert.
Ja genau, das war jetzt sehr spannend, um zu sehen, dass also wie komplex es ist, diese Flugzeuge zu unterhalten, vor allem die neuesten Kampfflieger-Generationen, die halt auch noch Stealth-Geschichten haben und dann ultra empfindlich sind und das weiß man ja nicht, wenn man bei der Bundeswehr nicht im Dienst ist.
Ja.
Dann lass uns doch mal ein bisschen über deinen Werdegang als Korporierten sprechen. Du bist ja alter Herr der Landsmannschaft Darmstadt-Gießen, wie ich das ja in der Einleitung gesagt habe. Ihr seid ja im Coburger Konvent. Ich war auch vor gar nicht langer Zeit bei euch ADH auf dem Haus. Ihr habt ja ein ultraschönes Verbindungshaus, also mit eins der schönsten, die ich in meinem Leben gesehen habe. Was hat dich denn damals in die Verbindung geführt? Wie bist du denn da gelandet?
Also, ich war 19, ich war noch ein halbes Kind. Ich bin gerade aus der Schule raus und war 3 Monate bei der Bundeswehr. Das ist, wenn man Medizin studiert bei der Bundeswehr, ist man immer nur 3 Monate in der Grundausbildung. Ja, wir können ruhig eintrinken. Kein Problem.
Prost. Prost.
Genau. 3 Monate Bundeswehr und dann dachte ich, jetzt bin ich hier erwachsen, jetzt habe ich es hier drauf, jetzt kann ich hier voll. Und damals war das ja noch nicht so digitalisiert, zumindest ich war noch nicht so digitalisiert, ich bin immer ein bisschen hinten dran, was so, ja, so Entwicklung angeht. Mhm. Und ich war in der Grundausbildung und dann wusste ich, ich komme nach Gießen, das hat man auch immer erst so während dieser 3 Monate erfahren und das ist aber, die 3 Monate waren Januar, Februar, März. Und im April ging schon das Studium los.
Okay.
So, das heißt, da war so ein bisschen Zeitdruck, jetzt mal eine Wohnung zu finden. Aber die haben dich natürlich nicht losgelassen. Außer den einen Tag, da durfte ich mal Freitag nach Gießen fahren. Nee, Donnerstagabend durfte ich nach Gießen fahren, um mich Freitag an der Uni anzumelden. So. Mhm. Und dann bin ich da losgefahren nach so einem Geländetag, war super müde mit noch einer anderen, die auch nach Gießen gekommen ist. Und da hat mich immatrikuliert und wollte dann irgendwie nach Wohnungen auch schauen. Das ist aber gründlich schief gelaufen. Also das, da habe ich schon mal, da wusste ich schon, oh, das wird nochmal eine richtige große Herausforderung. Das geht nicht so spontan. Mhm. Da habe ich mir eine Zeitung da gekauft, so eine Anzeigenzeitung. Mhm. Und dann habe ich angefangen anzurufen. Also dann bin ich wieder heimgefahren und dann habe ich gesagt, gut, ich muss in 1-2 Wochen muss ich dann nochmal hin. Das war dann im Februar oder so. Mhm. Da muss ich nochmal hin und ich war aber super schüchtern und super infantil noch. Und dann habe ich diese Anzeige gesehen, hier Studentenverbindung, ne? Also irgendwie, das stand auch drin, Studentenverbindung, Landsmannschaft, bla bla bla. Und die haben ein Zimmer frei. Okay. Aber Studentenverbindung, das kannte ich von die Sims. Ich weiß nicht, ich bin ja so ein Zocker. Ich habe immer so jede freie Minute, die ich irgendwie entbehren kann, spiele ich Computerspiele und das war damals auch schon so. Und
was hast du denn früher gespielt? Wir sind ja ungefähr fast gleich alt.
Ja, also damals habe ich Sims gespielt viel.
Das habe ich gar nicht so viel
gespielt. Und bei Sims gab es eine Erweiterung, die hieß irgendwie Campus.
Aha.
Glückliche Campus-Jahre, irgendwas so. Und da gab es auch Studentenverbindungen. Und da war es halt immer so spaßig, wenn man seinen Sim so in eine Studentenverbindung geschickt hat. Und dann konnte der da feiern gehen mit denen und hat Togas angezogen. Und
wurde mal dicker mit der Zeit.
Genau, nee, das nicht. Das tatsächlich noch nicht. Es war erst Sim 2, ne? Und dann dachte ich, ja, das wird wahrscheinlich sowas Ähnliches sein. Das ist ja interessant. Ne? Ja. Gehen wir mal hin. Er hat meine Mutter, muss ich dir mal vorstellen, wie unreif ich war. Ne? Meine Mutter hat ADH angerufen, um mir da einen Termin auszumachen für eine Wohnungsbesichtigung. Ja? weil ich noch nicht reif genug war. Ein bisschen schüchtern war halt damals noch. Ja? Und dann bin ich mit meiner Mutter, sind wir da nach Gießen mit dem Zug gefahren und haben uns da diese Verbindung angeschaut. Und da war so ein alter Herr, der hatte viel Zeit, weiß der schon, was das heißt, ne? Was das für ein alter Herr war. Der hat uns dann das Haus gezeigt, hier, das Zimmer ist noch frei und das Zimmer ist noch frei und hier, da kannst du, ja, wenn dir das Zimmer gefällt, kannst du hier einziehen, also das ist gar kein Problem und so weiter, ne? Da war auch nur ein Aktiver, dann haben wir uns da unterhalten und dann war ich noch andere Wohnungen anschauen und ich hatte überhaupt nicht geplant, da zu übernachten, aber dann haben die gesagt, ja, da kannst du ja bei uns pennen, dann kannst du dir erstmal die Wohnungen hier anschauen, die du sonst noch auf der Liste hast und dann kannst du hier pennen und kannst du morgen heimfahren. Das habe ich auch gemacht.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe, Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Und die anderen Wohnungen waren natürlich Schrott, so wie jede Studentenbutze, die man halt angeboten bekommt, ja, im Vergleich zu so einem Haushalt also, einfach Schrott ist.
Ich glaube, deine Mutter hatte wahrscheinlich auch die ganze Zeit Kaltschweißperlen, weil sie
meine Mutter,
wie teuer das
meine
sein
Mutter
wird.
Hat ja schon nicht gefallen, dass ich ein paar Monate vorher zur Bundeswehr gegangen bin.
Aha.
Und dass ich jetzt auch noch in eine Studentenverbindung gehe, das hat ihr halt so gar nicht getaugt. Ne? Und
Aha.
dann hat sie aber zum Glück auch erst ein paar Monate später gemerkt, was eigentlich pflichtschlagend heißt und was wir da so richtig machen. Ne?
Mach dir keine Sorgen, da passiert nichts.
Ja. Und dann bin ich da auch relativ schnell Fuchs geworden. Also es hat mich schon voll abgeholt und ich habe auch gemerkt.
Wann war das genau?
2006. Und ich glaube, irgendwie im April auf jeden Fall, so beim Semesterantrunk oder irgendeiner von diesen Initialveranstaltungen des Semesters, habe ich dann das Band aufgenommen, weil mir auch relativ klar war. Da waren auch noch zwei Konsemester von mir da, die sind auch heute noch korporiert. Nicht alle bei Darmstadt ja, aber auf jeden Fall alle noch korporiert. Wir waren eine coole Gemeinschaft und es hat einfach gepasst. Und dann wurde ich langsam tatsächlich auch mal erwachsen. Ja? Also ich war schon, also wenn man so die meine Konsemester fragt, ich war schon komisch damals. Ne? Ich habe schon immer so ein bisschen autistisch rumgelaufen und nicht so richtig in der Lage gewesen, menschlichen Kontakt aufzunehmen und mich auch ganz komisch gekleidet. Also du musst dir vorstellen, in der Schulzeit hat mir ja meine Mutter noch die Kleidung rausgelegt.
Das macht meine Mutter aber heute.
Ich war so völlig unabhängig, völlig unselbstständig war ich. Ja. Aha. Also es war schon... Also wenn ich so überlege, wie ich damals war, das war schon heftig, ja. Und da muss man halt auch sagen, da habe ich der Verbindung schon sehr viel zu verdanken, weil dadurch dann halt ich gelernt habe, okay, ne, worauf kommt es an, wenn man mit Jungs zusammen arbeiten will, zusammen leben will und was erwartet man dann? Ich hatte nicht so viele Freunde auch damals. Ne. Also ein, zwei gute Freundschaften hatte ich schon, aber ja. Es war halt eine prägende Zeit, sag ich mal, ja. Die Fuchsenzeit.
Und wie ist es so, in Gießen aktiv zu sein? Also wie kann man sich das vorstellen? Welche Stadt kommt dem so am nächsten?
Weiß ich nicht, weil ich nur in Gießen studiert habe. Es ist eine Stadt, die sehr studentisch geprägt ist. Also du musst dir ja vorstellen, die Stadt...
Bierexpress, den haben wir auch
kennengelernt. Den gab es, glaube ich, damals noch nicht so. Es war noch nicht so, dass man da hingegangen ist. Wir sind da nicht hingegangen. Ja, also Gießen ist charakterisiert dadurch, dass es halt erstens eine sehr alte Uni ist, die sehr etabliert ist in der Stadt und wo jeder irgendwie auch sich auf die Studenten einstellt. Weil die Stadt hatte damals 80.000 Einwohner und die Uni hatte so ungefähr 20.000 Studenten. Da hatten wir noch eine FH, die ungefähr 10.000 Studenten hat. Also du kannst schon rechnen, dass jeder dritte Einwohner ein Student ist. Und
wenn
du
einen Jungen, Tübingen so. Ne?
Ja, kann man schon so sagen. Und so junge Leute, die man dann trifft in der Stadt, da kannst du eigentlich schon davon ausgehen, dass die Studenten sind. Also wenn du irgendwen kennenlernst in der Kneipe, in der Disco, fragst du das erst, ja, und was studierst du so? Und es ist halt auch so, dass die besten Partys sind halt Studentenpartys von den einzelnen Fakultäten. Wir haben, jede Fakultät hat so einen Campus auch und ist alles sehr, so wie man sich eine Uni halt vorstellt, ja. Aber die Stadt hat natürlich den Ruf, nicht besonders schön zu sein, ja, weil die halt im Zweiten Weltkrieg sehr hart zerstört wurde und eben geografisch recht günstig lag für die Amis in diesem Fulda-Gap. Das heißt, die wurde in den Ende 40er, Anfang 50er sehr schnell wieder aufgebaut, sehr schnell wieder hochgezogen, in Betonbauweise und eben sehr funktional alles gestaltet, eher nicht so mit dem Fokus auf Ästhetik. Das war ja die Innenstadt war ja Fachwerk, ne? Also das war ja wirklich eine sehr schöne Innenstadt, die da war, mit kleinen Gässchen und so weiter. Und heutzutage ist es halt eine sehr, ja, wenig Fokus auf Ästhetik gelegt worden beim Wiederaufbau.
Aber so kann man das sagen. Uni Gießen ist ja auch historisch wichtig, auch für die Kooperationsgeschichte.
1604. Weil,
genau, aber nicht nur das, sondern es hat ja bei euch auch die Gießener Schwarzen ja auch gegeben, die ja auch verbindungshistorisch im Vormärz ja auch wichtig sind, weil sie ja den Fürstenmord ja propagiert haben, wo ja dann auch die Vollenbrüder hier hervorkamen, die ja dann, glaube ich, auch, also es hat ja ganz hart ja dann auch in dem Mord von August von Kotzebue ja auch gegipfelt, was ja dann in den Karlsbader Beschlüssen ja dann ausgegangen ist.
Ja,
weswegen wir heute alle Zirkel haben, Zirkel haben.
Ja, ja.
Und das hat ja seinen Ausgang in Gießen gefunden.
Gießen ist historischer, als sich, glaube ich, die meisten Gießener Studenten bewusst sind. Und das ist halt schade. Und das ist auch etwas, ein Geschenk, das mir der Bund irgendwie gemacht hat, dass mir dessen von Anfang an bewusst war. Vom ersten Semester weg wusste ich, das ist eine wichtige Uni, eine traditionsreiche Uni, die viel Geschichte in sich versteckt und viele schöne Ecken hat und ganz eigen ist als Kooperation, als Studentenstadt. Ja. Mhm. Und dadurch konnte ich meine Studienzeit viel intensiver erleben, als es vielleicht einer meiner Konsemester, also zivilen nicht kooperierten Konsemester machen konnte.
Ja, was mir aufgefallen ist bei euch am Haus, da sind ja auch gar nicht weit entfernt auch noch weitere Verbindungen direkt fußläufig. Mm. Das macht es ja dann auch attraktiv, wenn man ja schnell
und ein besetztes hoch. Haus.
Ja, das habe ich auch gesehen. Ja. Gegenüber von der Burschenschaft.
Genau gegenüber, ja.
Ja, mit dem Stacheldraht und diesen Fahrrädern. Ja.
Die aber da ist nicht viel, also da gab es nicht viele Zwischenfälle, muss ich sagen. Also man hat sich so ein bisschen, man kackt ja nicht da, wo man ist. Ja, und deswegen haben wir, wenn Ärger war, war das dann eher mit wahrscheinlich den Leuten, die dort ein- und ausgegangen sind und anderen Verbindungen, aber nicht mit denen der Burschenschaft und den uns Landsmannschaften. Außer jetzt vor ein paar Semestern, da gab es mal irgendwie, da haben zwei Mitglieder dieser Burschenschaft auf dem Parkplatz von diesem Haus gelungert und dann wurde denen vorgeworfen, die wollten Autos anzünden und dann kam dann wieder eins zum anderen. Und naja, es ist... ja, nicht schön geendet. Ich glaube, die zwei sind dann auch.
Ja, die Geschichte ist mir doch an dem Abend dann erzählt worden, als wir da vorbeigegangen sind.
Überflüssig, ja. Warum?
Ja, aber es war cool. Also ich muss sagen, also klar, also die Architektur, die du gesagt hast, die ist mir in Gießen auch aufgefallen. Aber man hat schon so einen gewissen Geist auch in der Stadt halt gespürt, weil es ja auch studentisch geprägt ist. Ich komme ja auch gebürtig ja auch aus Aachen, da ist das ja ähnlich. Da ist ja auch eine sehr, sehr starke Studentenkultur ja auch in der Stadt vorhanden, also alleine vom Sichtbaren, wenn du tagsüber durch die Innenstadt läufst, da siehst du ja fast nur Studenten auf den Straßen. Das geschulte Auge zeigt dir dann irgendwann auch, wer Corpo ist und wer nicht. Die kannst du ja dann immer relativ schnell ausfindig machen. Ja, aber das ist doch schön, wenn man noch in so einer alten Universitätsstadt halt auch studiert, weil es hat ja aber was Erhabenes und so auch schön für den eigenen Werdegang, ne? Also
das Schönste finde ich fast, dass jede Fakultät so seinen eigenen Campus hat. Dass es wirklich das Juridikum gibt, wo so 3-4 Gebäude geschlossen ist mit einem Zaun drumherum, da sind die Jurastudenten. Mhm. Oder Sportwissenschaften ist ein abgeschlossener Bereich, Medizin, Tiermedizin ist eine Riesenklinik. Mhm. Und man hat immer, man ist nicht so wie in München zum Beispiel, wo du von einer Vorlesung zur anderen eine Stunde U-Bahn fährst. Ne? Mhm. Gibt's halt nicht. In Gießen ist halt alles in einem Ort.
In Düsseldorf auch. Wir haben ja auch einen geschlossenen Campus, der riesig ist. Also da brauchst du auch 20 Minuten vom einen Ende aus zum anderen, wenn du normal gehst. Mhm. Und das habe ich auch immer sehr gewertschätzt, dass man das Grundstück nicht verlassen musste, um halt die einzelnen Vorlesungssäle, Seminarräume, die Bibliothek, die Mensa, die anderen Essmöglichkeiten aufsuchen konnte.
Ohne das jetzt bewerten zu können für die anderen Unis, aber man fühlt sich schon sehr als Student. So. Mhm. Wahrscheinlich mehr, kann ich mir vorstellen, als in München oder in anderen Berlin oder so.
Ja, gut, da ist es halt auch alles weit auseinander. Ne? Aber in Aachen ist das auch so. Die haben auch kein Campusgelände, sondern du musst dann auch quer durch die Stadt. Hast du jetzt aber nicht so die Reiserouten wie in München.
Ich habe ein bisschen in Aachen gelebt. Ich habe 2016 bis 2019 in Aachen gewohnt. Und ich fand das immer, ist auch sehr viel Tradition und auch viel sehr studentisch geprägt. Aber durch die ganzen technischen Studienfächer natürlich auch sehr männlich geprägt. Ne? Mhm. Also da findest du, die Liebe deines Lebens findest du da wahrscheinlich nicht, sage ich mal. Außer sie studiert Medizin. Also, weil es gibt ja Maschinenbau, Elektrotechnik, das ist ja so, das sind ja so die größten Fakultäten mit Abstand. Und dann kommt irgendwann Medizin, wo so vielleicht eine gute Frauenquote herrscht. Und in Gießen hast du halt...
Meine Tante hat da Medizin studiert.
Ja, ja. In Gießen hast du halt so Ökotrophologie, eine große Fakultät, wo nur Frauen sind, du hast die Tiermedizin.
Aber was mir in Aachen aufgefallen ist, halt wirklich die Frauenquote ist extrem gering an dieser Universität. Ja. Und mir ist auch bei den Corpus vor Ort aufgefallen, es ist ultra schwierig für die eine Freundin zu finden.
Ja.
Und das ist so ein bisschen so biologische Prozesse am Werk. Ich hatte oft das Gefühl, dass Frauen in Aachen dann einen festen Freund gefunden hatten, der so ein bisschen nach oben gesehen außerhalb ihrer Liga war, aber einfach weil halt die Menge an Frauen so...
Ist in der Bundeswehr auch manchmal so.
So sieht man da wieder Parallelen.
Ja, auf jeden Fall.
Wo warst du denn dann in Aachen? Oder welche Verbindung?
Ich bin sehr gerne, es gibt ja nur eine CC-Verbindung. Mhm. Ich überlege die ganze Zeit, wie die heißt. Ich glaube Paloma, nee.
Landsmannschaft Pomerania.
Pomerania, ja. Ja.
Genau, die Pommern, die Aachener Pommern.
Mhm. Genau, da war ich ein paar Mal unterwegs. Ansonsten habe ich halt viel, ich war dort, meine Frau hat in Koblenz gewohnt, weil ich damals dort, also als erstes nach dem Studium bin ich nach Koblenz gekommen, als Bundeswehrzentralenkrankenhaus. Da habe ich dann 4 Jahre gearbeitet, habe meine Ausbildung gemacht und bin dann in die Luftwaffe gewechselt nach Geilenkirchen. an den Fliegerhorst dort, NATO-Fliegerhorst. Da war es so, dass ich nach Aachen gezogen bin und dann halt eigentlich nur unter der Woche da war. Mhm. Ja, das heißt, unter der Woche bin ich da mal abgestiegen, aber da läuft ja nicht viel auf dem Haus. Haben wir uns halt ab und zu mal getroffen. War auch wirklich witzig, waren gute Jungs. Hatten auch teilweise eine Freundin. Oh. Vielleicht waren die einfach besonders
ansprechend,
coole, ja, harte, männliche Waffenstudenten.
Ich denke, die haben alle Punkte erfüllt.
Ich denke auch. Also wenn du als Frau in Aachen dir einen Freund suchen möchtest, dann solltest du auf jeden Fall bei Pomerania vorbeischauen.
Ja, definitiv. Die Empfehlung ist rausgegangen. Aber ja, sehr schön mit Aachen, da ist ja auch die Jagdverbindung Hubertia. Mhm. Mhm. Die ist ja von meinem Stiefopa gegründet worden da. Mhm. Hat ich ja schon mal erzählt.
Bist aus einer langen Familientradition von Kooperationsgründern.
Ja, genau.
Hervorgegangen.
Er ist ja nicht mein leiblicher Opa.
Oder wieder Aktivatoren.
Genau, das ist ja. Liegt so ein bisschen das Bewegung in die Sache bringen, neue Sachen anstoßen.
Ist so. Ich fand auch diese Folge gut von den einen, die da eine Kneipe übernommen haben in der Nähe, ne? Und dann auf einmal nicht nur Kneipwirte waren, sondern dann auf einmal auch Brauer. Und das war auch eine wilde Folge. Fand ich richtig gut.
Ja, manchmal kommen da Sachen zusammen. Ja. Die hat man am Anfang nicht kommen sehen. Das ist so, einfach mutig sein, ausprobieren und dann entstehen da Möglichkeiten, die gar nicht möglich sind. Das ist, glaube ich, auch so ein Grund, wenn ihr mal selber was gründen wollt, habt nicht so viel Angst davor, macht's einfach, fragt jetzt nicht andere Leute, die es noch nie gemacht haben, um deren Rat, sondern einfach reinspringen.
Sowieso.
Und dann kommen Optionen, die waren nicht sichtbar und da muss man schon wirklich dumm sein und blind, dass man die ausschlägt. Das haben wir davor ja viele eher Angst, ne? Also, dass sie dann halt...
Vom Gründen?
Ja, nein, aber dass sie halt auch Situationen, Optionen nicht nutzen, aber du hast ja ein Bauchgefühl und du weißt ja in dem Moment, wenn du das jetzt ausschlägst, dann wird dir das schaden.
Ja.
Also...
Kann ich mir gut vorstellen.
Ganz mutig einfach ins kalte Wasser springen. Du hast ja gewünscht, dass wir noch so ein bisschen über Sicherheitspolitik und geopolitische Entwicklung sprechen, weil du ja wahrscheinlich als ehemaliger Angehörige der Bundeswehr, du bist ja dieses Jahr aus dem aktiven Dienst
ausgeschieden. Genau, zum 31.12.24 bin ich raus.
Okay, dann.
Also es war einfach Ende der Verpflichtungszeit und ich war einfach der Meinung, ich habe ja schon alles erlebt. So.
Was soll da noch kommen?
Ja, naja, wirklich so. Mhm. Also... Das waren wirklich schöne Zeiten. Ich bereue auch nicht, dass ich mich dazu entschieden habe, da zur Bundeswehr zu gehen. Aber ich habe einfach für mich erkannt, so, das hat zu dieser Lebensphase gepasst. Und jetzt kommt eine neue Lebensphase, wo ich gerne mich um meine Familie kümmern will. Mhm. Wo ich gerne in dieser Region, wo ich jetzt bin, heimisch werden will und mit allem, was dazugehört. Und nicht in diesem geschlossenen Mikrokosmos Bundeswehr. Und jetzt bin ich halt Hausarzt.
Sehr schön. Ja, weil lass mal ein bisschen drüber sprechen und zwar, wir hatten ja jetzt gerade die Bundestagswahl 2025 und das Thema Sicherheitspolitik hat ja auch in dem Wahlkampf eine immer größere Rolle gespielt. Da sind ja so Sachen wie die NATO-Mitgliedschaft und die Kosten mit den 2% Bruttoinlandsprodukt, die da eigentlich vertraglich reingepumpt werden sollten von jedem Mitgliedstaat. Ja. Da sind ja Sachen wie der berühmt-berüchtigte 100-Milliarden-Etat, den die Bundeswehr bekommen sollte. Sondervermögen, was da reinfließen soll, was ja dann irgendwie doch nicht so ganz richtig funktioniert hat. Also,
wieso hat das nicht funktioniert?
Es gab doch zwischenzeitlich, weil das doch mal wieder... auf der Kippe, dann hat es ja doch wieder funktioniert und irgendwie habe ich auch ein bisschen den Überblick verloren in der Presse.
Nee, also das Sondervermögen sollte ja schon von Anfang an etabliert werden für Neuanschaffungen, aber es sollte, das fand ich gut an diesem Sondervermögen, es wurde gesagt, wir entwickeln jetzt nicht irgendwelche Sachen neu, sondern wir nehmen nur Sachen, die schon auf dem Markt sind und die schon funktionieren. Ja? Mhm. Und Munition. Munition sollte davon auch gekauft werden und es wurde jetzt aufgeteilt. Und ich glaube, das, was ein bisschen schwierig war, dass sie das auch ins Grundgesetz reingeschrieben haben. Ich habe bis jetzt nicht verstanden, warum das so wichtig ist, das ins Grundgesetz reinzuschreiben. Aber auch da hat es mich so wütend gemacht, dass irgendwie das immer dargestellt wurde, als ob irgendwie die FDP oder der Finanzminister damals das als Sondervermögen genommen wird. Das wurde dann irgendwie hingestellt als Budgetschummelei, als ob er irgendwie das mit den Sondervermögen erfunden hätte. Dabei hat ja alle Regierungen vor ihm, die halt CDU geführt wurden, haben ja auch Sondervermögen benutzt, um den Euro zu retten, um die EU zu retten, sonst irgendwelche Geschichten. Also Und es wurde dann irgendwie auch von der Presse so dargestellt, dass dieses Sondervermögen so das erste Sondervermögen der Geschichte Deutschlands ist und das erste Mal, dass, und der Lindner hat es erfunden, der ist derjenige, der hier erst von der Schuldenbremse redet und dann Sondervermögen abschließt. Aber
das ist historisch schon durchaus determiniert. Also Adenauer schon, der ja mit Globke, das war auch Teil meiner Bachelorarbeit, die Bundeswehr ja auch ins Leben gerufen hat, die hatten ja dann auch Geheimfonds, um Sachen zu finanzieren. Und das war ja dann, den haben sie dann intern den Reptilienfonds genannt, der ja auch am Bundestag vorbei war und alles, also auch in der offiziellen.
Ja, war es ja diesmal nicht.
Diesmal nicht, nee.
War es diesmal nicht und es wurde ja sogar ins Grundgesetz reingeschrieben.
Nee, offensichtlich aber, geht's nicht.
Aber wir müssen einfach grundsätzlich sagen, dass es das Verständnis, seitdem ich in der Bundeswehr bin, immer weniger geworden ist, dass wir überhaupt eine Armee brauchen. Mhm. Also wir haben jetzt jahrelang von dieser Friedensdividende gelebt. Der Ami hat das schon irgendwie geregelt, alles für uns. Wir hatten dann nur noch so eine Rumpftruppe. Und wir haben erwartet, dass es jetzt ewig so weitergeht. Und das macht mich halt immer so ein bisschen emotional, wenn es darum geht, um Sicherheitspolitik. Also wir haben die Bundeswehr ja kaputt gespart und kaputt reduziert. Wir sind jetzt nur noch so der Grundstock. Da sind viele Sterne dabei, viele Generäle, viele Ämter, aber wenig Schlammebene. Ja, ich muss dir vorstellen, wenn wir jetzt jeden Soldaten, also jeden Heeressoldaten, der noch übrig ist, der kämpfen kann, nehmen von der Bundeswehr, dann können wir den gut und gerne in die Allianz Arena alles packen. Also alles, was noch bei uns Heerestruppe ist. Mhm. Das muss man sich halt mal vorstellen.
Ja, ja, klar.
Ja? Also du weißt, du siehst ja die Spiele und dann siehst du, was da rauskommt. Und dann musst du mit dem, was da drin ist, musst du halt die deutschen Grenzen verteidigen. So, das sieht dann jeder schon irgendwie, dass das nicht klappt. Und dann ist es ja nur die kämpfende Truppe. Was wir noch viel weniger haben, ist ja noch Unterstützungstruppen. Ja? Logistik, Sanitätsdienst, solche Sachen. Ja, das können wir. Da haben wir wirklich nur noch wir haben einen zentralen Sanitätsdienst, der dafür ausgelegt ist, in Auslandseinsätzen die wenigen Soldaten, die dahin entsendet werden, anständig zu unterstützen. Das können wir gut. Aber das ist ja nicht das, was wahrscheinlich in den nächsten Jahren das Szenario sein wird. Ja, nämlich, dass wir wirklich wieder die NATO-Grenze verteidigen müssen. Mit Einheiten, die dort einen Abschnitt haben, wo gekämpft wird. Und dann müssen Vorräte hingeschafft werden, auf Schienen oder auf Fahrzeugen, die wir nicht haben. Und dann müssen Verletzte wieder weggezogen werden in Lazarette, die wir nicht mehr in ausreichender Menge haben. Und das ist halt etwas, das ist sich noch niemand, glaube ich, in Deutschland so bewusst, was das für eine Herausforderung wird, da wieder halbwegs zu Rande zu kommen. Mhm. Ja? Weil das, was wir jetzt haben, wir denken immer, ja, wir haben ja schon eine Armee, wir haben ja schon eine Bundeswehr, ja. Aber das ist ja alles nur eine Fassade. Das ist ja alles nur, du kannst ja keine Soldaten ohne Sanitätsdienst und Unterstützer da hinschicken. Ja, einfach. Auch so, wenn du die vielleicht so da für so 12 oder 20 Kilometer Frontabschnitt ausreichend hättest.
Das ist so ein bisschen wie bedingt abwehrbereit mit dem Spiegelartikel, der damals den großen
Skandal ausgemacht hat. Und guck mal nach, wie viele Soldaten wir zu dem Zeitpunkt dieses Artikels hatten.
Ja, es waren wesentlich mehr.
Und wie viele wir jetzt haben.
Ist ja lustig, dass wir auch also ungefähr auf die Größe mittlerweile geschrumpft sind, die damals der Versailler Vertrag vorgesehen hat. Das hat sich ja nicht
wir getan. Erfüllen den Versailler Vertrag.
Müssten
sich die Franzosen doch eigentlich freuen.
Der ist ja mittlerweile weit außer Kraft und auch die letzten Reparationszahlungen wurden ja 2010 gezahlt. Also, aber nein, nicht Spaß beiseite, das ist Fakt. Aber ja, es ist halt, da müssen noch, glaube ich, einige Schritte getan werden. Also da bin ich mal gespannt, die nächsten Jahre.
Also ich denke, das Erste, was sich ändern muss, ist, die Menschen müssen einfach erkennen, und zwar auch der letzte Deutsche, und ich meine deutsche Staatsbürger, dass das wichtig ist und dass es nötig ist und dass es sich lohnt dafür, auch Entbehrungen im Sozialsystem, in allen Bereichen einzugehen, um wieder mal eine Bundeswehr zu haben, vor der man Angst haben muss. Mhm. Weil das ist ja das Ziel.
Ja, klar.
Ja? So. Zweitens muss jeder Deutsche erkennen, was für eine Leistung die Soldaten erbringen. Ja, was das für ein wertvoller Dienst an der Gesellschaft ist, wenn man Soldat ist. Und das kommt ja sowohl in der öffentlichen Gesprächen, am Stammtisch, in der Presse, kommt das ja gar nicht vor. Mhm. Überhaupt nicht. Das ist ja einfach nur teilweise eine Lachnummer, habe ich das Gefühl. Also ich hatte das Gefühl, die Leute lachen über mich, wenn ich sage, ich bin Soldat.
Findest
Hat du? Mir auch nicht gefallen. Nee. Ja, also ja, doch. Das war teilweise auch in der Verbindungszeit, wenn ich bin ja am Fuchs gewesen, dann habe ich dann irgendwie erzählt, dass ich bei Bundeswehr bin. Ich habe mich immer so ein bisschen gefühlt, dass die mich nicht ernst nehmen dabei. Ja, vielleicht war es ein falscher Eindruck, keine Ahnung. Aber es
wenn wir jetzt halt zu uns Burschenschaftern kommen müssen, feiern solche Leute.
Ja, die haben mich auch gefeiert, Alter, für andere Sachen.
Prost.
Ja, Prost. Das ist halt etwas, das wäre Schritt 1. Und weil sonst
also gesellschaftliche sonst finden
wir
Akzeptanz schaffen.
Also wir müssen ja, wir sind uns ja dann einig, dass wir brauchen mehr Soldaten, aber wir kriegen nicht mehr Soldaten, weil sich junge Leute halt denken, warum sollte ich denn Soldat werden? Ja?
Mhm.
So. Braucht es das überhaupt?
Ja,
und dann im nächsten Schritt halt wirklich sowohl natürlich Kampfeinheiten aufbauen, so wie die Brigade Litauen, die jetzt aufgebaut wird, so wie neue Panzereinheiten und so weiter.
Mhm.
Aber halt auch Unterstützungskräfte nicht vergessen. Ja? Man hat ja gesehen, wie die Russen in diesen Ukraine-Krieg reingegangen sind, ohne vernünftige Versorgung, ohne ausreichend Lebensmittel, die teilweise abgelaufen waren.
Ja, aber weil die Strategie von denen ja vollkommen nach hinten losgegangen ist. Die haben ja am Anfang ja diese Kolonnentaktik ja gemacht,
ja,
wo ja dann auch, also ich will die ja nicht in Schutz nehmen oder sonst wie, aber die Strategie an denen an sich war ja nicht schlecht. Es ging ja daran, so schnell wie möglich.
Die wollten einen Blitzkrieg machen.
Einen Blitzkrieg.
Die wollen einen Blitzkrieg machen.
In die Hauptschaltorte rein, die Städte übernehmen und dann die Nachversorgungstruppen halt reinkommen lassen.
Ja.
Nur das haben die Amis ja im Vorfeld ja schon gewusst, deswegen haben wir die Ukrainer ja so mit der Strategie und Technik ausgestattet, dass die halt wie die Germanen im Teutoburger Wald die römischen Legionen von der Seite angegriffen haben und halt mit wenig Mann sehr effektiv diesen Vormarsch ja aufgelöst haben mit vielen, vielen Toten. Und dann haben die ja auch noch die Straßenschilder im Vorfeld her abgemacht, dass dann die ganzen Panzer durch die Gegend gefahren sind.
Da können wir jetzt auch eine eigene Podcast-Folge drüber machen, aber was man daraus lernen muss, ist, Logistik ist wichtig.
Ja.
Logistik ist entscheidend, ist kriegsentscheidend. Du kannst noch so viele gut ausgebildete, starke Heeressoldaten haben. Du brauchst Leute, die Sachen hinbringen, Leute, die von der Front wieder zurückbringen.
Mhm.
Und dann wieder heilen und dann wieder hinbringen. Ja. Und ja, das ist halt einfach dieses Verständnis nicht da. Ich habe immer das Gefühl, also das ist auch ein Gefühl, das ich nicht nur habe, sondern es bestätigen mir auch Generalärzte, die sagen halt, wir haben eh schon so wenig Geld für kämpfende Einheiten und wir haben erst recht kein Geld für Sanitätsdienst und Logistik.
Mhm.
Und das fällt dann einfach hinten runter.
Mhm.
Und das ist nicht gut.
Ja,
weil die ganzen NATO-Generäle, das steht ja auch in der Presse, das Szenario ist ja, wenn die Ukraine abgefrühstückt ist, geht Putin auf die NATO los irgendwann. Oder Russland, vielleicht nicht, ob Putin dann schon noch da ist, aber damit muss man ja rechnen.
Mhm.
Und dann muss man bereit sein.
Ja, Baltikum ist ja da, glaube ich, auch so.
Ja, Baltikum ist natürlich ein Pulverfass so ein bisschen, weil da natürlich, das sind drei Staaten, die sehr demokratisch sind, sehr freiheitlich denkend, aber die denken halt als erstes an ihre eigenen Bürger und als zweites an die russischen Bürger, die aber teilweise zu einem Drittel dort leben. Und teilweise
ja, aber auch das Ergebnis von also historischen Umvolkungsprozessen waren, die Russen ja auch.
Ist ja egal, das ist ja in dem Moment ist es ja wurscht, warum die da sind. Die sind ja da, die kannst du nicht rausschaffen oder willst du ja auch nicht, ja, weil die ja teilweise auch dort arbeiten und Teil der Gesellschaft sind, ist ja alles schön und gut, aber ich weiß nicht, ich glaube, es ist Litauen, wo dann, wenn du nicht Russisch sprach, oder wenn du nicht die eigene Landessprache, sondern nur Russisch sprichst, hast du auch kein Wahlrecht, hast du auch nicht Anrecht unbedingt auf eine vollwertige Staatsbürgerschaft. Und das wird ein Problem. Du hast im Osten Estlands hast du Städte wie Narva, wo 98% Russen sind, direkt an der Grenze.
Ja.
Und da kann man natürlich leicht einen Umsturz. Es geht ja nie mit einem direkten Angriff los. Es geht ja immer erst los, dass dann sich eine Region abspaltet oder irgendwo Unruhen sind und dann Menschen sterben, dann kommen Hilfstruppen aus Russland vielleicht und wollen da Ruhe schaffen, wollen helfen. Ja, genau. So geht's ja dann los.
Ja, dann lass mal ein bisschen so auf das Thema zurückkommen. Wir haben ja dann die Außengrenze, der NATO, da kann es ja noch brenzlig werden. Ich hatte auch eine Analyse gesehen, dass zum Beispiel ja auch Deutschland ein wichtiger Hauptangriffspunkt wäre bei so einem Angriff Russlands, weil ja bei uns vor allem über Schiene, Straße die ganze Versorgungsgeschichten ja laufen würden, um an die Ostfront, die dann ja entstehen würde, die Material, Menschen und so weiter zu liefern. Und dass vor allem über die Ostsee die Russen unglaublich schnell eigentlich die Ostseeküste bei uns, also dass sie dort anlanden können und mit Anlandungstruppen auch relativ weit schon vorrücken können, ehe überhaupt da ein Gegenschlag gemacht werden kann. Also dass da halt wirklich, also eine Abwehrlinie dementsprechend halt aktiv werden kann.
Ja, gut, wir wissen nicht, wie es ablaufen wird. Das ist halt einfach auch geheim eingestuft, wenn wir es wüssten. Aber es ist klar, Russland hat die Stärke von der USA ist halt einfach, dass die dieses Meer zwischen Russland und sich haben. Ja? Die sind halt geografisch unglaublich privilegiert und die müssen einfach nur verhindern, dass die Russen in die Nordsee kommen. Ja. Und in ihre Nähe, das machen die, indem sie einfach die NATO-Länder so positioniert haben, dass die Russen nicht aus dem Baltikum rauskommen, indem sie halt sehr früh Norwegen und Dänemark und Island mit aufgenommen haben und jetzt auch Grönland wollen, genau aus diesem Grund. Ja. Mhm. Und dadurch ist natürlich die einzige Möglichkeit, die Russen haben, aus dieser Ostsee rauszukommen, ist irgendwo anzulanden, dann Land zu erobern, einen Hafen, der zur Nordsee rausgeht und dann dort wieder loszulegen. Mhm. Ja. Es ist ein Szenario. Aber
das Problem ist ja, ich glaube, viele haben vielleicht auch in ihrem Kopf so eine Mercator-Projektionskarte am Kopf, wo dann halt im Westen ist Amerika, im Osten ist dieses riesige Russland, was ja wirklich halt gar nicht so riesig ist, weil das ja eine Aufdehnung ist. Und vor allem die Überquerung über den Nordpol, das ist geografisch, distanztechnisch gar nicht so weit entfernt, weil das ja, wenn die Erde ist ja eine Kugel und dementsprechend.
Und durch die Erderwärmung wird es ja auch zunehmend eisfrei, ne? Du wirst immer mehr Phasen haben, wo man da einfach mit Kriegsschiffen rüberschippern kann. Dann ist man zwar erst in Kanada, ist auch nicht unbedingt die wirtlichste Gegend für einen Soldaten, für einen Fußsoldaten.
Nee, aber halt diese Passage nach Grönland und beziehungsweise da bist du dann halt schnell an der Ostküste. Die Beringstraße ist auch nur 80 Kilometer breit, also das darfst du halt auch nicht vergessen. Ja.
Dann sollen die doch nicht den Umweg über Europa nehmen. Dann sollen die doch direkt darüber.
Ja,
uns in Ruhe lassen. Müssen die uns doch in Ruhe lassen. Ja, genau.
Also ich meine, wir werden schon alleine wegen dieses Podcasts dann später verhaftet werden, aber.
Ja. Ja, ja.
Deswegen.
Also aber du kannst dir so ein paar Rallye-Pullis mitnehmen nach Sibirien, dann ist dir bestimmt warm.
Ach ja.
Wenn du da mal Steine schlägst.
Nee, aber mal Spaß beiseite. Wie siehst du denn so die Forderung nach einer Reform der Wehrpflicht? Also sollte die wieder reaktiviert werden? Also und vor allem, warum jetzt auf einmal für die Frauen? Das hat ja jahrzehntelang auch ohne Frauenwehrpflicht geklappt.
Also die Wehrpflicht gibt es ja noch. Nur ausgesetzt. Und jedes Land hat ja im Völkerrecht das Recht, Bürger ranzuziehen für die Landesverteidigung. Das Problem, was ich halt sehe, ist, wir sind immer noch eine sehr kleine Bundeswehr. Und wir bräuchten halt eine Bundeswehr, die diese ganzen Massen an Wehrpflichtigen, die wir ja hätten, wenn wir jetzt sagen, ab diesem Jahrgang ziehen wir wieder ein. Und wo machst du das fest? Das ist ja dann auch völlig arbiträr. Und dann kommen ja auch wieder Verfassungsbeschwerden von denen, die gezogen werden. Da musst du die auch beschäftigen. Die musst du auch ausbilden können. Du musst denen irgendeinen Job geben, wo sie auch sagen, ja, war sinnvoll, dass ich dabei war, damit es nicht zu einer Farce wird oder zu einer Qual. Und deswegen ist das ein Schritt, das könnte man gehen, aber erst vielleicht in 5 bis 10 Jahren, wenn wir wieder eine ordentliche Armee hätten, wenn man das denn will. So, und dann brauchst du halt Ausbildungseinheiten und du musst dann an den Punkt kommen, denn das ist die Wehrpflicht zu meiner Zeit, als ich Wehrpflichtiger war, war ja ultra ungerecht. Ja? Weil du ja die Hälfte der Leute gar nicht aufnehmen konntest ins System und die wurde dann halt auch ausgemustert. Aber nicht ausgemustert, weil die unbedingt so krank waren, sondern ausgemustert, weil man halt die Kriterien so hochgeschraubt hat, dass man gesagt hat, komm, wenn einer sagt schon, er hatte irgendwie mal gehumpelt in seiner Kindheit, dann muss er den aus, weil wir brauchen nur so eine geringe Quote. Und dann hat die Hälfte der Leute in meinem Jahrgang wurde ausgemustert aus irgendwelchen hanebüchenen Gründen. Also ein Kumpel von mir wurde eben wegen Knieschmerzen angeblich ausgemustert, der hat Rugby gespielt, ja. und konnte aber dann keinen Wehrdienst leisten, ja, und konnte dann studieren, während ich halt zum Bund gemusst hätte, ja. Und das ist halt ein Punkt, wo ich sage, da ist die Wehrpflicht, das geht nicht. Also so kannst du keine Wehrpflicht machen, sondern wenn du eine Wehrpflicht machst, dann Wehrpflicht wirklich für alle und dann auch die wirklich sinnvoll beschäftigen, wirklich die an interessanten Waffensystemen technisch ausbilden, vielleicht denen auch einen Führerschein bieten, dass die halt umsonst einen Führerschein machen können, dass die Wehrpflicht denen nicht irgendwie so wie meiner Generation als verlorene Zeit im Kopf bleibt, sondern als Zeit, die geprägt hat, die irgendwie wieder
gewisse
Social Skills beigebracht hat.
Klassenkameraden mir hat auch erzählt, das war so, die Grundausbildung war so richtig heftig, da war den ganzen Tag immer Power und irgendwas, also immer was los, da wurde man gedrillt, da wurde man auf Linien gebracht und dann kam halt dann die letzten 6 Monate in irgendeiner Kaserne und da wurde sich dann ein Aufgabenbereich mit 20 anderen Wehrpflichtigen gefühlt geteilt und das war halt eigentlich im Grunde, da hat man so die Zeit abgesessen, so ein bisschen Bore-out versucht zu verhindern.
Und dann wurde der Kasten. Bei einem jungen Menschen, der eigentlich studieren will oder der eigentlich eine Ausbildung machen will. Mhm. Das ist halt, das geht nicht. So kannst du keine Wehrpflicht machen. Und so wäre es ja jetzt. Wenn wir jetzt sagen, wir machen jetzt eine Wehrpflicht, das wäre ja so.
Ja,
das und, wenn schon. Wir die Frauen auch noch mit reinnehmen, dann wäre es ja noch viel schlimmer, das Problem. Ja,
ja, das ist schwierig.
Hast du noch Bier?
Ich habe noch ganz viel Bier hier. Warte mal. Holen wir mal Bier.
Das ist alt.
Okay. Alles alt hier. Ja. Ich habe heute keine Kosten und Mühen gescheut.
Das ist sehr gut.
Kosten, Scheißgeld,
das Zeug. Das ist schon Südhanglage, oder?
Ist Südhanglage, ja, es ist dritter Lage, Hang. Fruchtig, aber verspielt.
Mhm. Wurde die Lese durch Studenten durchgeführt?
Von Hand. Die gehen auch jede einzelne Hopfen Golde durch mit ihren Händen, die geschult sind. Mhm. Und dann werden die ausgewählt. Und die Hopfen werden auch nur von den Füßen von Jungfrauen zermahlen. In der Werbung sind das meistens immer blonde Frauen in Trachtenkleidung. Ja. In der Realität ist es dann doch eher der WoW-Spieler, der bis heute keine Freundin gefunden hat. Aber das schmeckst du gar nicht.
Das schmeckt man nicht raus. Nee, muss ich auch sagen. Also exquisit.
Es ist wirklich,
ein Jahrhundertbier.
Es ist ein Jahrhundertbier. Also das ist, man muss auch beachten, das Füchschen hier, das ist ein kleiner Fuchs, der eine Karaffe umlungert.
Ja,
also besser geht's nicht. Also die Familie König, die das macht, sind nicht korporiert.
Ja. Okay, kennst du die persönlich?
Ja klar, die kennt man doch in Düsseldorf.
Keine Ahnung, ich kenne Düsseldorf nicht.
Was der Düsseldorfer Bussi-Gesellschaft entscheidet.
Also, man muss dazu sagen, ich bin ja in Düsseldorf Facharzt für Allgemeinmedizin geworden. Also, wir haben ja hier die Ärztekammer Nordrhein.
Genau.
Nee, nicht die Ärztekammer Nordrhein, die Ärztekammer.
Doch.
Ärztekammer
Nordrhein.
Ja, genau. An der habe ich.
Mein Arzt ist nämlich direkt da.
Genau, ja. Und in dieser Ärztekammer habe ich meine Facharztprüfung abgelegt und bin Allgemeinmediziner geworden.
Das habe ich an den Tag gespürt.
Das ist da irgendwas Großartiges. Aber das ist auch eine der wenigen Male in meinem Leben, wo ich in Düsseldorf war. Naja.
Schön, oder?
Ist einfach so.
Ich arbeite auch gar nicht da weit entfernt von der Ärztekammer.
Mhm.
2 alte Stellen mit der U-Bahn entfernt.
Nächstes
Mal, wenn du da wieder eine Facharztprüfung ablegst, sag Bescheid.
Ich werde in meinem Leben, denke ich mal, nicht mehr so viele Facharztprüfungen ablegen.
Du kommst einfach so vorbei.
Und erst recht nicht in der Ärztekammer Nordrhein.
Ja, dann nehme ich
noch
die.
Jetzt in der bayerischen Landesärztekammer bin.
Ja, fein. Ja, mei, in Bayern.
Ja.
Gut, dann.
Da ist alles besser. Wenn alles so wäre wie in Bayern, hätten wir keine Probleme.
Ja, aber das Beste ist mit dem Transrapid von Nürnberg nach München in 10 Minuten.
Nein, vom Flughafen.
Ja, vom Flughafen.
An den Hauptbahnhof. Okay. Die steigen in den beim Hauptbahnhof in das Gate schon ein.
Und dann bewegt sich das Gate mit der Geschwindigkeit eines ICEs.
Na, viel schneller.
Das musst du dir mal
viel
vorstellen.
Schneller.
Das musst du dir mal auch vorstellen.
Ja, stell dir das einmal vor.
Warum existieren Verbindungen? Um Werte zu bewahren, um Gemeinschaft zu schaffen und um das Beste in Menschen hervorzubringen. Doch wie bleibt diese Mission in einer sich wandelnden Welt lebendig? Bei der Corpo Akademie glauben wir daran, dass Traditionen nur dann eine Zukunft haben, wenn sie verstanden und modern erzählt werden. Deshalb helfen wir Verbindungen, das, was sie besonders macht, sichtbar zu machen. Durch präzise Kommunikation, durchdachte Strategien und den Mut, sich weiterzuentwickeln. Stellt euch vor, eure Verbindung wird ein Ort, an dem Vergangenheit und Zukunft sich treffen. Wo Social Media genauso glänzt wie eure Tradition. Wo die nächste Generation nicht nur zuhört, sondern mitgestaltet. Wo eure Gemeinschaft wächst, weil sie relevant bleibt. Das ist es, was wir tun. Das ist unsere Mission. Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Jetzt ist der Moment, aktiv zu werden. Bucht euren Workshop noch heute. Schreibt uns per Mail oder auf Instagram. Ihr findet die Links in den Shownotes. Gemeinsam machen wir eure Verbindung stark für morgen. Gestern, historisches Ereignis im Oval Office.
Ja.
Zelensky hat Trump besucht.
Ja.
Ging ja schon mit Angeknatterei an der Tür
absolut.
Los.
Absolut.
Und dann, ich habe das immer
der
so.
Der kam ja rein, es war wie in, auf Couleurbesuch. Der wurde ja auch direkt wegen seiner Kleidung angeknallt, ja, warum er keinen Anzug anhat. Ja. Da hat ihn Trump aber auch noch verteidigt. Und dann ging es ein bisschen um Hilfen. Und dann ging es ein bisschen um Waffen, die er will. Und dann hat Trump irgendwas gesagt, wo Zelensky dann die Augen gerollt hat und dann ging es los. Ja.
Hätte er nicht machen sollen. Ne?
So. Weiß ich nicht, ob es dann anders geworden wäre, wenn das, weißt du?
Mhm.
Viele sagen ja, es sei inszeniert gewesen.
Ja?
Ich war nicht dabei.
Ich auch nicht.
Aber ich hatte das Gefühl, ich wäre dabei gewesen, weil es war wirklich wie so ein bisschen Couleurbesuch.
Definitiv.
Wie so ein bisschen, ja, guck mal, das sind Jungs, die kenne ich. Das sind meine Freunde, mit denen habe ich schon viel zu tun gehabt. Und auf einmal
hat sich der Spieß umgedreht.
Kippt die Stimmung.
Ja, definitiv. Das habe ich noch nie erlebt. Also, dass zwei Staatschefs oder beziehungsweise Regierungschefs, ja. dass das so eskaliert auf so einer hohen diplomatischen Ebene vor Kamera.
Und dann mischt sich der Vance auch noch ein, wie so ein Fuchsmajor, der dann so, ach, was ich noch sagen wollte, das ist aber, du hast ja gar nicht Danke gesagt, ja. Ja, es war schon zum Fremdschämen und es zeigt auch, wie heftig, also was für ein heftiger Kulturwandel Trump jetzt in seiner zweiten Amtszeit in die Weltpolitik bringt, so dass der halt sagt, ich breche mit jeder Konvention, die ihr aufgebaut habt. Ich mache hier das jetzt alles ganz anders.
Mhm.
Aber ich finde, so grundsätzlich, glaube ich, braucht's ein bisschen einen Kulturwandel im Sinne von, man muss nicht immer Kompromisse finden, weil das hat uns schon sehr viel kaputt gemacht in
letzter
Zeit.
Und keine Alternativlosigkeit zu
ja,
der Entscheidung.
Ja, sowieso. Aber ja, wenn man in einer starken Verhandlungsposition ist und wenn zum Beispiel die EU vereint agieren würde, endlich mal, gegenüber von USA oder gegenüber auch von Staaten, in denen Leute gerne in die EU einwandern, aber nicht Leute, die hier kriminell geworden sind, wieder zurücknehmen wollen.
Du meinst die Dublin-2-Abkommen?
Ja, warum kann man denn dann nicht auch mal hart bleiben und sagen, okay, ihr wollt Leute, die offensichtlich eure Staatsbürger sind und wir nicht mehr haben wollen, nicht zurücknehmen, dann kriegt ihr halt keine Touristenvisen mehr.
Ja, aber ich
kriegt ihr halt keine Arbeitsvisa mehr. Dann müsst ihr halt alle zurücknehmen. Ist halt so.
Ja,
warum hat sich eine Annalena Baerbock, die doch feministische Außenpolitik propagieren möchte, hat sich nach Syrien begeben, hat damit das Regime dort legitimiert und der Handschlag einfach verweigert. Warum hat sie dann nicht gesagt, okay, pass auf, entweder du gibst mir jetzt die Flosse oder ich komme halt einfach nicht.
Mhm.
Was hindert sie daran?
Ja.
Das ist die, meiner Meinung nach die, diese Mentalität des ewigen Kompromisses. Wir müssen uns auf unser Gegenüber einlassen. Wir müssen seine Gefühle verstehen und seine Position. Und wer weiß, wozu das gut ist. Vielleicht können wir ihm dann noch einen Gefallen abschlagen. Und ich denke, das ist oft okay, wenn man dieselben Wertevorstellungen, wenn man dieselben Ziele hat. Aber oft kann man auch, so wie Trump, sagen, so Schluss jetzt. Dieses Problem wird jetzt gelöst. Egal wie.
Mhm.
Und zum Beispiel war ich damals in Afghanistan, das hat gar nicht so viel, davon haben nicht so viele Notiz genommen, ne? Ich war damals in Afghanistan, da wurde jeden Tag gekämpft, teilweise auch so 10 Kilometer von dem Punkt, wo ich war.
Mhm.
Und vor allem viele Gefallenen auf afghanischer Seite. Es gab ja diese afghanische Armee, die wir versucht haben aufzubauen. Und da waren halt täglich wirklich 50 bis 100 Tote oder Gefallene, die da vermeldet wurden. Und dann hat Trump in Katar Verhandlungen geführt mit den Taliban und dann eben gesagt, okay, in einem Jahr ziehen wir ab und dafür ist jetzt aber Ruhe. Und da war wirklich von einem Tag auf den anderen Ruhe. Weil er sich einfach die Freiheit, weil er es sich erlaubt hat, zu sagen, okay, was meine Alliierten hier, die NATO und so sagen, ist egal. Ich will jetzt einfach, dass dieses Afghanistan endet. Und in dem Fall fand ich es ja auch richtig. Also das hat ja wirklich keinen Sinn mehr gemacht, was wir dort gemacht haben. Ja? Das war ja wirklich zum Scheitern verurteilt, dieser Plan, irgendwie subtil dieses Land in eine liberale Demokratie mit Gleichberechtigung, mit alle Ethnien und alle Tribes sind auf einer Augenhöhe und kein Politiker versucht, irgendwie seinen eigenen Vorteil rauszuschlagen, sondern jeder liebt sein Land und möchte das Beste aus seinem Land machen. Das war relativ früh klar, dass das nicht klappt, außer den Politikern, denen war es nicht so klar. Und Trump hat halt einfach gesagt, so, jetzt Schluss jetzt. Ich mache jetzt einfach Frieden und dann gehen wir halt einfach in einem Jahr. Und da fand ich diese Kultur des, so, weil man hat es ja mit Kompromissen und man hat es ja mit Softpower lang genug versucht. Hat ja nicht geklappt.
Kennst du aber einige politikwissenschaftliche Fachbegriffe?
Ja, schon. Aber mit Zelensky, glaube ich, verläuft er sich ein bisschen. Ich glaube, das ist nicht gut. Und du bist ja auch ein großer Nein-Gag-Fan. Und mein Meinungsspiegel, was Politik in USA angeht, ist ja Nein-Gag.
Bei mir
weil
auch.
Da viele ja ihre Meinung offen auch einfach schreiben, sowohl von der einen als auch von der anderen politischen Richtung.
Und da muss ich auch J.D. Vance unterstützen oder beziehungsweise das unterschreiben, was er da sagt, auch bei der Rede mit der Münchner Sicherheitskonferenz-Geschichte, auch mit den Gesetzen zur Eindämmung von Meinungsfreiheit, was in Europa passiert ist. Da hat er vollkommen recht. Jedes Mal, wenn ich ein Mikrofon hier vor der Nase habe, überlege ich haargenau, was ich sage, weil ich nicht weiß, ob ich mich jetzt im Zuge einer eher juristischen Grauzone oder auch mich schon strafbar mache zu punkten, weil ja sehr schnell jetzt Hass oder Diskriminierung ja im Raum ist, eine sehr breite Auslegungsmöglichkeit finde zugunsten des Klägers.
Du musst dir ja mal vorstellen, es wurde ja von einem Typen das Haus durchsucht, was ja immer schon eine Vorverurteilung ist, weil der ein Meme mit hier Schwarzkopf, Schwachkopf über Habeck geteilt hat.
Ja, oder halt auch diese 60 Minutes Dokumentation über die drei Staatsanwälte, da lachend sitzen und sagen, das ist ja schon eine Vorbestrafung, die aber nicht von denen ausgehen kann, sondern die kann nur durch ein Gericht passieren.
Ja, Unschuldsvermutung ist nicht, sondern wir wollen halt die einschüchtern mit unseren Hausdurchsuchungen.
Ja. Ja. Schlimm ist das. Und ich meine, da hat J.D.
Aber da ist recht. Überhaupt kein Harassment in der deutschen Presse über sowas. Ja, das kommt ja gar nicht vor. Wenn du dich nicht auf den Eingang rumtreibst, da kommst du da kriegst du das gar nicht mit. Und was ich aber sagen wollte ist, du merkst in den Kommentaren, das geht jetzt auch durch Nein-Gag, dieses Streitgespräch, weil das natürlich Meme-Material ohne Ende ist. Und da sind die Trump-Fanboys sehr ruhig. Sehr, sehr ruhig. Und da kommt wenig Widerspruch, wenn einer sagt, ja, ist halt typischer Trump-Dumbass-Move. Weil ich glaube, dass er mit dieser Aktion, Zelensky so auszugrenzen und so vor den Kopf gestoßen, seinen eigenen Fans auch richtig wehtut. Ich glaube, das finden die nicht gut.
Ja, mal schauen, was so die eigentlichen Beweggründe ja dahinter sind. Ich will jetzt ja niemanden in Schutz nehmen oder so, aber es hat sich ja auch viel bei solchen Entscheidungen, vor allem bei Trump in der Vergangenheit gezeigt, dass ja manche Sachen dann gar nicht so falsch lagen, was ja auch wieder vorgegangen ist. Für mich war heute auch
ein Punkt. Man darf Trump nie unterschätzen, man darf Trump nie für dumm verkaufen.
Nee, definitiv nicht.
Das ist ein Fehler, den die deutsche Presse, glaube ich, täglich macht.
Das kann ich generell Leuten auch nicht raten, die ständig irgendwelche Milliardäre halt für dumm erklären.
Ja.
Wenn diese Leute so dumm wären, wie sie immer tun, dann wären die nicht so reich und erfolgreich geworden. Das sind schon außergewöhnliche Leute. Ja. Und da bin ich halt auch mal gespannt, wie das ausgeht. Für mich war auch ein wichtiges Ereignis im Verständnis von Trump, das Podcast-Interview bei Joe Rogan, was ich mir komplett angeguckt geguckt habe und ich es einfach krass finde. Ich habe so viel auch aus diesem Interview gelernt, weil er geht ja auch zum Beispiel mit seinen politischen Partnern ja darin, dass er schaut, wer ist ein sogenannter Survivor. Da habe ich auch diesen Begriff Survivor gelernt, obwohl ich halt Politikwissenschaften ja studiert habe und diesen Begriff vorher nie gehört habe. Das ist ja ein gestandener Politiker, der es geschafft hat in diesem, ja, in diesem tödlichen Spiel der Politik, also im Sinne von einer Karriere, die schnell halt beendet sein kann, zu überleben. Und dass halt auch diese Leute wichtig sind, mit denen zusammenzuarbeiten, weil die wissen, wie das ganze Geschäft halt abläuft.
Ja.
Und Trump ist halt so ein bisschen, der steht so außerhalb dieses Systems, weil der halt einfach, ja, der ist sehr wohlhabend. Vieles ist für ihn halt auch, kann ihm auch einfach scheißegal sein. Der braucht keine Unterstützung aus dem bestehenden Politiksystem halt, wo andere sich reindienen müssen und Gefälligkeiten erfüllen müssen. Das tut er ja nicht. Deswegen ist er ja auch so stark polarisiert.
Das ist ja sein Geheimnis immer gewesen, dass er die Regeln des Politikbetriebes aussetzt. Komplett. Mhm. Also die Regel, Politiker müssen der Presse gefallen, Politiker müssen immer nach Schema F antworten, Politiker dürfen keine falschen Versprechungen machen.
Ja.
Weil man sie ja dann auf ihre Versprechungen festnageln kann und so weiter. Das ist bei ihm komplett ausgesetzt, ne? Weil er eine riesengroße Fanbase hinter sich hat, die sagt, egal was der macht, ich bin hinter ihm. Einfach weil er, ja.
Aber er ist auch bodenständiger geworden.
Muss ich mal vorstellen, strenggläubige Christen, die einen Typen vergöttern, der hier ein Sexualmoralverständnis hat, das bei Grab him by the Pussy endet, ja?
Ja, wo man sagen muss, das ist auch irgendwo der alte Trump. Ich finde, seit den Anschlag, den er knapp überlebt hat, ist er anders. Also ich finde, man nimmt auch eine Veränderung wahr. Also
woran machst du das fest?
Er ist bodenständiger. Wenn du dir anguckst, wie der früher aufgetreten ist, zum Beispiel bei diesen Regierungstreffen, wo er den anderen Chef da ein bisschen so zur Seite gerempelt hat mit seiner Schulter und so ein bisschen so wie der Proll die anderen gemobbt hat. Die Zeiten sind irgendwie so ein bisschen vorbei, ich finde.
Aber er hat ja Zelensky auch vom Weißen Haus
runtergemobbt. Ja, aber es ist anders. Es ist nicht mehr es ist nicht mehr vielleicht dieses hired or fired mäßig, sondern es ist halt wirklich, es ist schon ein Unterschied drin.
Ich habe eigentlich erwartet, dass er in diesem Treffen mit Zelensky noch you're fired sagt.
Nee, aber der hat sich verändert. Der ist bodenständiger geworden, weil ich glaube, der hat halt auch diese Memento Mori-Erfahrung damit halt auch gemacht, die ihn halt auch ein bisschen die Augen geöffnet haben. Und ich finde, er ist auch seitdem ein bisschen entspannter geworden, auch wenn das Treffen mit Zelensky so unfassbar eskaliert ist. Ne? Ja. Aber das waren ja auch mehrere, das waren ja nicht nur er alleine. Und es war auch die Art und Weise, glaube ich, die...
Ja, aber er hatte es in der Hand. Also wenn er dem Vance gesagt hat, so jetzt setz dich hin, halt's Maul, wir regeln das jetzt hier anders und Kameras raus, dann hätte er es ja machen können.
Aber er hat ja auch, wenn du dir die Ex-Posting durchgelesen hast, sagt er ja, wenn er mal wieder runtergekommen ist und bereit ist zu reden, dann kann er ja wiederkommen. Es ist ja kein vom Hof gejagt, sondern das hat mich so ein bisschen an mich und meinen Großvater, wenn wir Streit hatten, erinnert und ich dann aufgestanden bin und die Tür hinter mir zugeschlagen habe, so wie Zelensky dann gegangen ist. Und also das war nicht das Ende. Also ich glaube, das haben die auch strategisch gemacht, halt auch in den Beziehungen halt zu Russland, wenn man sich anschaut, was da jetzt gerade wieder losgeht mit einem neuen Botschafter, der berufen wird. Es ist ja auch wichtig, es hat ja das Eskalationspotenzial eines Dritten Weltkriegs und vielleicht muss man jetzt einfach mal die Strategie wandeln, weil die Russen jetzt auch wenn sie die wirtschaftliche Stärke der Benelux-Staaten haben, die sind aber immer noch ein Land mit unendlich vielen Ressourcen und die können halt auch eine sehr, sehr große totale Kriegsmaschinerie halt auch auslösen und am Leben halten und Produktion und auch Menschenmaterial, dass das noch richtig knallen kann, auch wenn jetzt schon 800.000 in der Ukraine ausgefallen sind.
Ist schwierig, das so zu sagen, was da richtig ist, weil es sendet einfach ein falsches Signal raus, dass ein Land tatsächlich ein anderes Land angreifen kann und da sich Gebiet abzwacken kann. Dass das möglich gemacht wird, ist halt einfach etwas, das lässt einen halt.
Aber es ist ja nicht das erste Mal.
So nachdenklich, negativ nachdenklich zurück, weißt du? Das ist einfach, das darf einfach nicht sein. Aber was ist denn die Alternative? Das ist halt das, was Trump halt auch richtigerweise sagt. So, wollen wir jetzt weitermachen? Sollen wir jetzt so weitermachen wie die letzten Jahre? Und es sterben jeden Tag Leute an der Front, auch Ukrainer, die eigentlich dabei helfen könnten, ihr Land wieder aufzubauen, das, was davon überbleibt nach einem Friedensvertrag. Ich, ich weiß gar nicht, wie man sich als Soldat, als ukrainischer Soldat an der Front fühlt, weißt du? So musst du es ja auch sehen. Das sind ja die, die am meisten drunter leiden. Mhm. Und ich bin mir gar nicht mal so sicher, dass nicht einige insgeheim auch hoffen, dass es jetzt einfach vorbeigeht.
Und das hoffen die doch, glaube ich, seit dem ersten Tag, dass das aufhört.
Dass die sagen, komm, scheiß auf die Krim. Aber lass doch einfach jetzt mal gut sein. Ich will wieder zu meiner Mutter und zu meinen Kindern.
Was mich so als Historiker oder auch jemand, der halt ein Politikwissenschaftsstudium hinter sich hat, also interessiert hat an dem Ukraine-Krieg, war, wir beide sind ja in einer Gesellschaft groß geworden, wo ja praktisch eigentlich nur so asymmetrische Kriege halt möglich sind. Mhm. Also Sachen wie in Afghanistan, wo eine Hightech-Armee gegen
Gaza.
Auch der Irakkrieg, den wir so miterlebt haben, der Anfang der 2000er, das war ja auch Hightech-Armee überrollt. Und gut, dann war es der Guerillakrieg, der danach stattgefunden hat. Aber es war immer asymmetrisch. Das waren nicht zwei Armeen, die sich auf dem Feld auf gewisse Augenhöhe über den Weg standen. Das waren die Ukrainer am Anfang auch nicht. Da war es in der Anfangsphase war es auch ein asymmetrischer Krieg. Aber jetzt halt zu sehen, vor allem durch Filme, wo du so ein bisschen so konditioniert bist, es gibt ja die Spezialeinheiten, die gehen rein, da ist einer, der wird angeschossen, den nehmen die Jungs aber wieder mit, dann geht's wieder zurück und der lacht schon im Hubschrauber, dass wieder alles gut ist. Und du siehst halt jetzt in der Ukraine, dass ein Sterben wie in Verdun wieder möglich ist, an der Front halt. Ja. Ne? Und dass halt auch dass der Ukraine-Krieg wieder ein Krieg ist, wo ein unfassbarer Fortschritt stattgefunden hat, was die Waffentechnologie betrifft. Also zum Beispiel in der Verwendung halt von Drohnen, die keiner vorher so richtig auf dem Schirm hatte, dass man die halt so intensiv für die Kriegsführung halt einsetzen kann. Also da gab es ja schon immer diese Dokus, die gezeigt haben, dann gibt es diese kleinen Drohnen, die so Mini-Sprengstoff haben, die wie ein Schuss eigentlich praktisch sind, wenn du sie halt abkriegst. Und jetzt sieht man das ja in der Ukraine, die noch sehr rudimentär angefangen haben, aber die jetzigen Generationen, die schon wieder dran sind, die sind schon viel weiter wieder und viel tödlicher. Also, dass es noch schneller, krasser ist, halt auf dem Schlachtfeld zu sterben als vorher. Ob es Artillerie war oder direkt Beschießung durch den Feind, frontal. Also,
ja,
es ist krass. Und
darauf ist die EU als Ganzes mit ihren Armeen gar nicht vorbereitet.
Nee, ist es auch nicht.
Weil die halt immer noch in den 90er Jahren leben, weil sie das halt weiterführen. Oder halt in der asymmetrischen Kriegsführung, die sie halt hatten, in ihren Auslandseinsätzen, Mali und Afghanistan und Kosovo und Bosnien, you fucking name it.
Guck dir das mal an, die aktuelle Version des Leopard 2A7, glaube ich, ist das. Der ist ja auf urbanen Kampf im Nahen Osten ausgelegt, ne? Und nicht wieder in der Steppe Russlands halt, ne?
Aber in den Auslandseinsätzen haben wir mit Panzerabwehr, Hubschraubern und solchen Sachen gekämpft, die eigentlich für den Kalten Krieg gedacht haben.
Ja, man sieht es ja auch zum Beispiel auch in dieser Panzertechnologie, die wir ja heute verwenden. Der Leopard 1 war ja noch eine verbesserte Variante von den Panzern aus dem Zweiten Weltkrieg, wo du in Verbänden schnell zuschlägst, die auch leicht gepanzert waren, die auch eher den Überraschungsmoment halt ausgenutzt haben. Während der Leopard 2A und halt in den Varianten halt dann eher so diese Rudeltaktik, technische Überlegenheit, ne, und Unterstützung und damit halt dann gezielt chirurgisch praktisch halt dem Feind da außer Kraft setzen. Und jetzt ist es halt so, in der Ukraine ist halt Vorschlaghammer gegen Vorschlaghammer auf dem Feld halt.
So, und jetzt kommen wir wieder zurück auf die Bundestagswahl. Mhm. Denkst du, dass die Leute, die da jetzt gerade as we speak in diesen Verhandlungen sitzen und eine neue Regierung bilden wollen, dass die darauf vorbereitet sind? Dass die Richtigen sind, um diese Probleme zu lösen? Also wenn du dir einen Mütze nicht anschaust zum Beispiel, der ja immer gegen die Bundeswehr war und nur darauf geachtet hat, dass wir keine bewaffneten Drohnen kriegen und all diese Sachen, ja?
Ja, also ich glaube, wir haben dann eine selbstregulierende Dynamik, was die Demokratie betrifft. Die ist nicht so super schnell, aber ich glaube, je brenzliger die Situation wird und Parteien anfangen werden, ein Programm zu entwickeln für den Wähler und auch zur Selbstverteidigung des Landes, dann würde sich da schon, glaube ich, ein Kurs ergeben mit der Zeit. Das ist aber ein langerer Prozess. Wir reden nicht über eine Nacht.
Nee. Und wir reden auch nicht über eine Legislaturperiode, weil ja das ist ja das, was die Ampel, die so optimistisch in ihre Legislatur reingegangen ist, dann das Genick gebrochen hat, dass ja der Ukraine-Krieg zerbrochen ist, dann wenige Monate später.
Corona.
Und daran sind die halt zerbrochen, weil die halt einfach dann angefangen haben mit dem Streit und dann hat das Geld hinten und vorn wieder nicht gestimmt und jeder hat einen anderen Lösungsansatz. Ja, das macht mir echt Sorgen. Das ist dieser Spruch mit einfache Zeiten machen schwache Männer. Und schwache Männer oder schwache
Weak Man.
Ja, muss das ja vielleicht gendern.
Männerinnen.
Ja, schwache Politikerinnen.
PolitikerInnen.
Machen schwere Zeiten.
Ja, nee, aber das Problem ist, ich habe irgendwie auch das Gefühl, das ist alles so halbherzig, was da auch umgesetzt wird, weil sonst würden viele Sachen viel schneller umgesetzt werden.
Und die Presse, die Wähler willen immer noch sehr beeinflusst, obwohl viele ja auf sogenannte alternative Medien umsteigen, die halten den größtenteils, was das Thema angeht, den Rücken frei. Mhm. Sondern die sagen, es ist wichtig, dass wir hier unseren Sozialstaat retten.
Hm. Ja, es ist schwierig. Also ich finde, das würde die Sendung auch, glaube ich, im Rahmen halt sprengen. Also da sind einige Punkte. Man müsste die EU auch, was die Institutionen betrifft, reformieren. Man müsste mehr Gleichheit schaffen. Es ist halt so, eine Stimme in Malta, also die Leute in Malta, wenn die wählen, hat mehr Gewicht, als wenn ein Deutscher seinen EU-Abgeordneten wählt. Es ist die fehlende demokratische Grundstruktur, sagen wir mal, in der Art und Weise, wie die EU-Kommission zusammengestellt wird, die Freiheiten, die haben, dass diese Thematik von Richtlinien und Verordnungen als EU-Recht immer über Nationalrecht stehen. Das sind so Punkte, da müsste man schon mal ansetzen. Man müsste den Wehretat hochsetzen, man müsste vor allem die Energiepolitik mal auf diese modernen Atomkraftwerke umstellen, was meine Meinung ist. Das sind viele, viele Sachen, die da gemacht werden müssen.
Weißt du, was gesteuert in Sachen werden? Verteidigungspolitik und auch in Sachen Sicherheitspolitik würde uns in der EU gut tun, wenn wir endlich mal eine EU-Armee aufbauen oder zumindest mal zum Beispiel eine EU-Luftwaffe. Mhm. Dass wir einfach sagen, ein Beispiel, wenn der beste Eurofighter oder der beste Jetpilot aller Zeiten zufällig in Estland auf die Welt kommt, in Tallinn, dann wird der nie Jetpilot, weil Estland keine Jets hat. Wenn wir aber eine EU-Luftwaffe hätten, wo wir aus jedem Land rekrutieren können, wo in der Luftwaffe spricht jeder Englisch, also selbst jede Missionsplanung, jede Besprechung, jedes Meeting kannst du in der deutschen Luftwaffe auf Englisch halten, da kommt jeder mit, weil die alle perfekt, also nicht perfekt, aber jeder so Englisch reden, dass sie arbeiten können damit. Ja?
Ja.
Und in Estland ist es genauso.
Ja, aber die Forderungen nach der europäischen Verteidigungsarmee sind ja schon sehr groß.
Maastricht-Vertrag steht ja auch schon drin.
Ja.
Gemeinsame Sicherheit und
ja, aber und das ist ja das ist ein Eckpfeiler, wo ja Frontex rausgekommen ist. Aber du musst halt auch bedenken, dass ja diese europäische Verteidigungsarmee ja schon 1954 am leeren Stuhl von Charles de Gaulle gescheitert ist. Also es war ja schon ein relativ frühes Begehren, dass halt auch die Armeen halt zusammengeschlossen werden. Und es also hat aber nicht ganz funktioniert, aber das ist dann nicht mehr hochgenommen worden. Und
ja, weil die Franzosen immer, was Militär angeht, sowieso immer ihr Ding machen.
Ja,
auch in der NATO sind die ja schon an sehr, sehr wenigen Projekten beteiligt.
Ja,
die machen halt so ihre eigenen Parallelprojekte, so wie die Rafale, die sind nicht Eurofighter, es findet ohne den statt.
Ja, klar. Aber das ist ja schon, wir hatten die Briten, wir haben die Franzosen ja in der EU gehabt, mit Deutschland waren das die drei stärksten Länder, die drin ist. Nicht. Ja, die Italiener waren Platz 4.
Ja.
Und jetzt sind die Platz 3, weil die Engländer raus sind. Ja. Und die Franzosen und die Engländer, die haben eine zu starke historische Identität durch deren Imperien, die in der Vergangenheit waren, weswegen sie sich nie da so richtig rein integrieren wollten, weil das für die halt auch ein weiteres Zugeständnis an Machtverlust ist in so einer Integration, halt auch was die Armee betrifft.
Muss man aber nicht so sehen. Muss man nicht so sehen.
Suez war damals ein Punkt, wo die gecheckt haben, dass die nicht mehr so viel zu sagen haben.
Ja, man kann ja dann trotzdem so seine eigene Luftwaffe haben. Aber man kann dann trotzdem Ressourcen bereitstellen für eine EU-Luftwaffe, um einfach Manpower und Brainpower und Talente zu generieren.
Ja, aber da wurden ja dann intergouvernementale Lösungen
gefunden. Du auch mit Marine, warum haben wir nicht einen europäischen Flottenverband oder zumindest ein europäisches Schiff, ein fucking Schiff. Weil das nur wo Länder, die vielleicht gar keinen Meerzugang haben, wie sie Tschechien, aber vielleicht gibt es ja in Tschechien so ein paar Leute, die geil auf einem Schiff performen würden, weil das einfach ihr höchstes Potenzial ist.
Verstehe ich und unterschreibe ich auch voll. Ja?
Warum nutzen wir das nicht?
Weil das keiner in der EU vorangetrieben hat. Die Sache war, die EU oder die europäischen Integrationskräfte waren besonders stark auf das wirtschaftliche Zusammenwachsen fokussiert. Und wir haben die Konsequenzen das erste Mal 2015, 2016 gespürt, weil diese gemeinsame EU-Grenzschutzgeschichte, die Frontex ja übernehmen sollte, sich ja als harmloser Papiertiger erwiesen hat. Ja, die überhaupt gar nicht. Überhaupt
wie so vieles in der EU.
Genau.
Aber auch das wäre so eine Sache. Warum haben wir noch keine EU-Grenzschutz? Ja?
Ja, das ist ja alles auf dem Weg. Und ich glaube,
es gibt, glaube ich, genug Grenzschützer, die bei der Bundespolizei sind, die so bei sowas richtig gern mitmachen würden.
Da glaube ich auch, dass es die gibt. Ja? Ich glaube, wir haben auch jetzt gerade eine Zeit, also ich habe die Hoffnung, dass wir jetzt gerade eine Zeit haben, wo ein solcher Paradigmenwechsel vielleicht ja auch mal stattfindet. Ja. Ist jetzt halt
getriggert durch solche Ereignisse.
Genau, das ist aber immer so.
Ist doch zu erhoffen.
Ich würde mal sagen, dass jetzt vielleicht die Phase der europäischen und rechtlichen Zusammenwachsens im wirtschaftlichen Bereich halt erstmal so weit erfüllt ist. Und dass wir jetzt schauen, dass die Politikfelder Spillover-Effekte halt erhalten durch den Ausbau dieser Verteidigungsgeschichten, halt von Grenzschutz, von einer gemeinsamen Abwehrbereitschaft, die drin ist, die aber auch abschreckend ist, so dass auch der Russe oder sonst wie, oder beziehungsweise Putin dann auch sich dreimal überlegt, ob dieser Überfall halt sinnvoll ist. Weil jetzt ist so, was ich Angst habe, ist so, selbst wenn jetzt Trump hingeht und sagt so, wir machen jetzt Frieden und dann gibt es so ein bisschen Separatsfrieden in der Ukraine, da werden dann Teile abgegeben, das haben sie ja schon durchblicken lassen, vor allem die Ostukraine, gehen dann an Russland. Putin kommt damit durch mit dem Eroberungskrieg und dann ist die Zeit nach dem Krieg ist vor dem Krieg und dann wird aufgerüstet. Dann wird die Produktionsanlagen wieder rangetan, da verdienen dann einige Leute ziemlich viel Geld dann da dran und dann geht's los. Und dann
wird Aktien kaufen.
Genau, also von russischen Unternehmen wahrscheinlich dann. Und dann geht's los. Und dann kommen die anderen Länder dran. Das ist halt die Frage so, geht das so weiter? Aber wir haben halt auch kein Ende der Geschichte nach Francis Fukuyama. Ne? Das ist auch was man sich vor Augen halten müssen. Und auch was du eben gesagt hattest, dass so ein Eroberungskrieg halt möglich ist heute, das ist, weil wir halt historisch dadurch gewohnt sind, seit 70 Jahren halt, dass so etwas in Europa ja plötzlich undenkbar war, weil wir uns diesen hehren Zielen verschrieben haben. Aber wenn du dann halt so harte Realpolitiker halt hast, die in Form von autokratischen Regimen halt auftreten, dann ist das der Fall. Das Spannende ist, eine Demokratie hat noch nie eine andere Demokratie angegriffen. Es waren immer Kriege zwischen Autokratien und Demokratien, wo es halt zu Angriffen oder Verteidigungsgeschichten halt kam. Das ist halt so der Punkt halt, ne? Also da sind so viele Faktoren, wir werden das auch mit der Zeit erst sehen. Das ist halt auch so ein bisschen auf Bug, auf Sichtweite fahren, ne?
Ja.
Dann lass uns dann noch ein Thema aufgreifen, und zwar die Wahlrechtsreform, die vom Bundestag durchgeführt worden ist. Das hat ja jetzt in der jetzigen Wahl gezeigt, dass halt dann doch ein paar Kinderkrankheiten mit sich eingeschlichen haben, die man vorher nicht gesehen hat. Und das ist ja ein Punkt, den du hier im Vorgespräch angebracht hast, das waren ja, dass halt die Direktmandate gar nicht so richtig funktionieren.
Ja, also man merkt ja, dass dieses Wahlrecht, das neue, geschaffen wurde, teilweise von Parteien, die noch nie oder selten Wahlkreise gewinnen. Das ist aber ja im Grundgesetz ja nicht vorgeschrieben. Also im Grundgesetz steht ja nicht, die CDU gewinnt die meisten Direktmandate oder die SPD. Und dadurch, dass diese Parteien da mitgewirkt haben, ist ein viel zu großer Fokus drauf gelegt worden, dass alle Listenkandidaten, die genug Prozente gewonnen haben, in den Bundestag kommen. Und das wurde gemacht, weil man musste ja den Bundestag verringern. Und das wurde gemacht auf Kosten der Direktkandidaten. Das heißt, man hat tatsächlich, und das hätte ich nicht für möglich gehalten, Direktkandidaten, die ihren Wahlkreis gewinnen, geopfert und gesagt, da kommt ihr nicht mehr rein, wenn ihr nicht genügend Absolutprozente habt. Das heißt, man hat in Kauf genommen, dass, also ich meine, die Frage ist ja, was bedeutet für dich ein Bundestag, der repräsentativ ist. Heißt es für dich, dass die Parteien im gleichen Maße abgebildet sind, wie sie absolut Stimmen bekommen haben? Mhm. Oder heißt es für dich, dass jede Region in Deutschland einen Vertreter hat, den sie auch wählt und in den Bundestag bringt? Und diese neue Wahlrechtsreform beantwortet diese Frage eindeutig mit, es ist wichtiger, dass im Bundestag die Zweitstimme ist das Wichtigste. Die muss absolut abgebildet sein. Und das führt halt dazu, dass Wahlkreise, die knapp abstimmen, riskieren, dass sie entweder gar nicht vertreten sind oder mit einem Kandidaten, der nicht in diesem Wahlkreis die Mehrheit bekommen hat. Mhm. Und welche Wahlkreise trifft es am meisten und am schlimmsten? Studentische Wahlkreise. Ne? Mhm. Also Wahlkreise, die sehr von der Bevölkerungsstruktur gemischt sind, zwischen Leute, die eher links wählen und Leute, die eher rechts wählen. Ja? Und dann hat es eben die Liste habe ich dir geschickt, ja, hat einige Wahlkreise, also viele Universitätsstädte hat es getroffen, die wie Tübingen zum Beispiel oder wie Darmstadt keinen einzigen Bundestagskandidaten hat oder Bundestagssitz, der diese Regionen vertritt. Mhm. Oder wie am Beispiel Mainz, wie am Beispiel Frankfurt, wie am Beispiel Halle, von einem Bundestagsabgeordneten vertreten werden, der nicht die Mehrheit der Erststimme auf sich vereint hat.
Ja.
Und das heißt, diese Universitäten und diese Universitätsstädte und die Studenten in dieser Universität oder die Einwohner dieser Universitätsstadt werden vom falschen Kandidaten vertreten.
Ja, ja.
Und das ist etwas, da reden wir viel zu wenig drüber. Und wir Kooperationen sollten da schon auch eine starke Position gegen dieses Wahlrecht einnehmen, weil was ist denn ein größerer Verdienst, wenn jemand einen Wahlkreis gewinnt, der eh immer nur von der gleichen Partei gewonnen wird? Oder wenn jemand einen Wahlkreis knapp gewinnt, aber halt nur mal gewinnt?
Ja,
dann sollte der doch derjenige sein, der in den Bundestag einzieht und nicht jemand anders. Ja, guck mal, zum Beispiel, Robert Habeck hat seinen Wahlkreis ja nicht gewonnen.
Nee, der ist über die Landesliste rein.
Der ist über die Landesliste rein. Und die Kandidatin, die ihn mit der Erststimme knapp besiegt hat, die sitzt nicht im Bundestag.
Ja. Also ich verstehe das auch nicht. Also für mich wäre es eigentlich logisch gewesen, dass man sich an den an der Erststimme orientiert, dass alle 298 Wahlkreise im Bundestag ja drin sind, wie es ja früher der Fall war, aus dieser direktdemokratischen Perspektive heraus.
Ja.
Und dass dann der Rest der 200 anderen 98
über die Listen aufgeführt wird.
Genau. Ja, über die Listen aufgefüllt wird.
Ja.
Und das da.
Aber dann hast du halt nicht die gleiche Proportion wie durch die Zweitstimmen festgelegt. Dann hast du einen Lagerwahlkampf, wie zum Beispiel in Japan üblich. Ne?
Mhm.
Japan ist das so: Hälfte des Parlaments ist Direktmandat, die Hälfte wird halt über die Zweitstimme gewählt.
Ja,
könnte man ja machen, aber dann hätte halt die FDP und die Grünen hätten dann Einfluss verloren. Und dann wollten sie das natürlich nicht so machen. Die wollten die wollen das lieber so machen.
Ja, ja? Klar.
Ich finde auch zum Beispiel, müsstest du ja auch Überhangmandate nicht ausgleichen mit Ausgleichmandaten. Hättest du auch einen kleineren Bundestag.
Mhm.
Bisschen nicht so klein, wie er jetzt ist. Aber das wäre auch eine Möglichkeit. Auch da sind die Zweitstimmenmandate nicht richtig, nicht so in der richtigen Proportion repräsentiert. Und was auch eine Möglichkeit ist, was man ja machen kann, aber das ist natürlich in Deutschland, das wäre ein harter Kulturbruch, ist das zu machen wie in Großbritannien, wo es nur Direktmandate gibt.
Mhm.
Dann machst du vielleicht statt 299 Wahlkreise haben wir ja in Deutschland, machst du halt 600 Wahlkreise, die sind dann halt kleiner.
The winner takes it all.
The winner takes it all und dann hast du halt wirklich nur Direktkandidaten. Dann hast du natürlich, Großbritannien ist natürlich ein Problem, Parteien, die eher auf den Wahlkampf setzen in die Breite des Landes, wie jetzt lange Zeit UKIP oder die Liberalen, die haben dann teilweise so bis zu 10%, aber nur ein, zwei Sitze im Parlament. Und andere so Regionalparteien, so wie diese nordirischen Parteien, die haben dann 0,5% teilweise, aber 10 Sitze.
Ulster zum Beispiel, ne?
Ja, haben aber 10 Sitze, weil sie halt in Nordirland die Wahlkreise gewinnen.
Ja,
ist halt auch irgendwie unfair, aber so ein Zwischending wäre halt echt nicht schlecht. Und wir müssen uns einfach als Studenten und als Vertretung von Studenten und von Universitätsstädten halt echt mehr wehren gegen dieses Wahlrecht, weil es offensichtlich ist, dass die Hochschulpolitik, also das ist das Risiko, dass die Hochschulpolitik zukünftig von den falschen Kandidaten gemacht wird im Bundestag.
Ja, absolut. Ich finde aber auch das deutsche Wahlrechtssystem ja auch nicht gerade ideal. Für mich war so ein Augenöffner die Partei da in Monheim, also ist ja Nachbargemeinde praktisch hier von uns nicht weit entfernt, wo es diese Regionalpartei gibt mit dem Bürgermeister, der dort als Schülerpartei angetreten ist und dann gegen alle Erwartungen die etablierten Parteien hinter sich gelassen hat. Klar, der hat auch so ein paar falsche Entscheidungen getroffen worden, aber unterm Strich geht es Monheim richtig gut. Das ist eine extrem gut laufende Kommune, die sehr wohlhabend ist, was halt auch so Ausgleich, halt angesiedelte Industrie, aber die Interessen der Bürger, die halt gewahrt worden sind, halt sehr intensiv. Das hat mir halt gezeigt, dass eine Partei in Deutschland vielleicht nicht auf allen Ebenen aktiv werden soll, dass du halt die Partei hast, die dann auf der Kreisebene, Landesebene und auf Bundesebene tätig ist, sondern dass wir da vielleicht auch so ein bisschen so eine Art spanisches Modell halt anführen, wo halt die Kommunalbereiche in diesem sehr stark geprägten föderalen System mehr Macht halt haben, dass du halt Parteien hast, die die Kommunalpolitik im Sinne der Bürger, die dort leben, betreiben und dass halt auch ein viel härterer Wettbewerb stattfindet, weil wenn dann die Interessen des Bürgers nicht vertreten werden, die ganz schnell abgewählt werden.
Ja, aber das bedeutet ja Demokratie für mich. Und das hättest du ja auch, wenn du kleinere Wahlkreise hast, wo vielleicht ein Landkreis,
aber das hat Gerrymandering halt ein großes Problem. Wenn du diese nur Wahlkreise halt hast, dann ist halt die Frage, wer teilt diese Wahlkreise halt ein?
Nein, Landkreise zum Beispiel. Sagen wir ein Landkreis so Gerrymandering kannst du in Deutschland auch jetzt nicht unbedingt machen, ne? Und dann hast du halt die Garantie, so wie in Großbritannien, dass ein Politiker, der vielleicht in Deutschland generell unbeliebt ist, aber zumindest seinen eigenen Wahlkreis hinter sich hat. Und wenn du das nicht schaffst, so wie Habeck wenn du nicht mal schaffst, in deiner Heimat die Mehrheit hinter dich zu scharen, ja, was hast du dann in der Politik zu suchen?
Ja,
und dann gab es ja auch oft in Großbritannien, so wie Ed Balls, ein super super unangenehmer linker Politiker, der einfach in einer Legislaturperiode das Maul ein bisschen zu weit aufgerissen hat und dann halt einfach sein Direktmandat verloren hat. Und das war dann halt das Ende seiner politischen Karriere. Und dann hast du in Deutschland aber Spitzenpolitiker, die noch nie irgendwie, also immer nur über die Liste reingekommen sind, obwohl sie auch großen Parteien angehören, die da halt machen können, was sie wollen. Einfach weil sie in ihrer Partei genug Beliebtheit haben und genug Freunde, dass sie immer schön hoch in die Liste reinkommen.
Ja, das ist ein Unding. Also das sind halt die Parteikarrieren, die dann halt gesichert werden über die Sitznummerierung, die halt drin ist. Ja, es ist schwierig. Also da muss noch einiges passieren. Also ich finde halt so, nochmal mit diesem Ansatz, den ich gesagt hatte, mit diesen kommunalen Parteien, der Vorteil ist halt, der hört über der Kommunalebene es dann auch auf. Die haben keinen Rechtfertigungsdruck der Landespartei gegenüber. Ja. Die Landespartei hat, die es dann nicht gibt, hat keinen Druck über die Bundespartei. Und dass es dann halt eigene Parteien gibt, die dann bei den Landtagswahlen halt antreten und eigene Parteien, die dann bei den Bundestagswahlen halt antreten. Dass man das darüber halt steuert und halt auch so diese Macht der Politik, der Parteien halt aufbricht. Weil das ja auch schon relativ früh auch von den Vätern und Müttern des Grundgesetzes als eine Art System- oder Konstruktionsfehler ja auch betrachtet worden ist, dass man den Parteien so viel Macht im Nachhinein gegeben hat.
Ja, aber weil man halt nicht so viele Kleinparteien wie in der Weimarer Republik.
Klar, aber guck dir jetzt nochmal an, wir sind ja mittlerweile auch auf dem Weg, dass der Bundestag 6 Parteien hätte drin haben können. Also FDP und BSW sind ja dann ganz knapp gescheitert daran. Das ist aber trotzdem auch wieder Kacke, weil wir jetzt auch wieder eine Riesenmenge an Personen haben, wenn man die Sonstiges halt betrachtet, die wieder nicht drin waren. Und das war auch so ein Punkt, der mich 2013 unfassbar aufgeregt hat, war, wenn man mal ausgerechnet hat, damals an den Parteien und an den Leuten, die nicht im Bundestag vertreten sind, weil sie halt so Kleinstparteien gewählt haben, dann war das, ich glaube, 14 oder 16% der Leute haben ihre Stimme nicht im Bundestag gehabt. Das ist eine Größenordnung von den Wahlberechtigten des Landes Österreich.
Ja, genau.
Und die sind nicht im Bundestag drin. Und wie willst du deine Politik betreiben, wenn so viele Millionen von Menschen überhaupt gar nicht im Bundestag vertreten sind. Und ich verstehe auch nicht, warum wir nicht eine variable Hürde, Prozenthürde haben. Dass diese 5% nur greifen, wenn dieses und jenes an Parteien halt drin ist. Dass wenn man aber sagt, dass die sonstigen so und so viel Prozent überschreiten, dass man sagt, dass man die auf 4% senkt oder auf 3% senkt. Dass das variabel ist. Und dass dann halt auch so die Parteien halt auch, dass die Bürger vor allem auch drin sind. Und halt diese Macht der Parteien halt ein bisschen aufbricht, indem halt Pluralität und
Wettbewerb. Ja, du hast ja auch, du hast ja Minderheitsparteien, also SSW mit einem Sitz zum Beispiel, ist ja im Bundestag vertreten.
Ja, die hast du,
ich weiß jetzt nicht, ob das hilft.
Aber es sind ja,
das ist halt die Frage.
Ja, Minderheiten, die damit
vertreten ich denke, dass gerade der Bundestag stabiler ist, wenn es weniger Parteien sind, aber mit der Prämisse, dass zumindest ein Abgeordneter pro Wahlkreis drin sitzt. Ja, dass du zumindest wenigstens die Bürger in ihrer Gänze repräsentiert hast, indem alle mit ihrer Erststimme zumindest einen Vertreter schicken. Und das hast du in diesem Bundestag nicht.
Nee, das hast du nicht. Ja, mal gucken, ob dann bald die nächste Reform bleibt oder ob die nächsten 60 Jahre.
Ist für mich zwingend. Muss auch mal. Ich finde, das sollte auch, und für die CDU ist es ja auch auf der Prio-Liste, und es sollte auf jeden Fall. Das finde ich, sollte eine Conditio sine qua non sein, dass man da nochmal rangeht.
Ja. Ja, denke ich auch. Also, mal schauen, was die Zukunft bringt. Also, ich meine, sowas wie Wahlrechtsreform oder Wahlkreisreform, das ist ja bewusst lange Zeit nicht von denen angetastet worden, weil halt nicht klar ist, was da am Ende
war. Wurden nicht ein paar Wahlkreise neu gebildet jetzt?
Nein, ich meine halt, dass dann halt diese Wahlrechtsreform auch mit der Sitzverteilung halt im Bundestag.
Ja, natürlich, so ein Bundestag, jetzt zuletzt waren es irgendwie 720 Abgeordnete, das geht natürlich auch nicht. Das
ist das größte Parlament Europas.
Das geht natürlich auch nicht. Das ist auch viel zu teuer und das braucht es auch nicht.
Ja, und vor allem, wenn man sich überlegt, dass das EU-Parlament, glaube ich, was waren das, 750 oder 796? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall in dem Rahmen halt einen Abgeordneten hat, wo aber 27 Länder vertreten sind, ist das schon sehr mannigfaltig, wenn Deutschland dann halt hingeht. Ich unterstütze das ja auch. Ich fand das auch immer krass, dass von Bundestagswahl zur Bundestagswahl mit den ganzen Überhangmandaten.
Ausgleichmandaten. Ja, weil natürlich die CDU, je mehr kleine Parteien auftreten, immer mehr Wahlkreise gewinnt, aber natürlich nicht so beliebt ist in den Zweitstimmen. Aber dann musst du halt bei den Listenkandidaten einsparen und nicht bei den Direktkandidaten.
Ja.
Das ist ja mein Punkt.
Definitiv. Sollen wir mal zum Schluss kommen?
Ja, bitte.
Ja, was würdest du denn jetzt zum Beispiel einem jungen 20-Jährigen geraten, der sich jetzt überlegt, aktiv zu werden?
Auf jeden Fall mehrere Verbindungen anschauen. Also nicht nur eine. Guck, geh rum, guck dir Chors an, guck dir Landsmannschaften an, guck dir, wenn du katholisch bist, guck dir halt auch mal den CV an und entscheide für dich auch hier schlagend, nicht schlagend. Auch wenn es anstrengend ist mit dieser ganzen Auswahl, als junger Mensch hat man ja eh immer die Schwierigkeit, dass man viel zur Auswahl hat. Aber erstmal alles angucken. Und auch die Option offen natürlich lassen, nicht kooperiert zu sein, wenn es nicht zu dir passt.
Ja. Definitiv. Und halt auch den Bünden das gleiche raten, wie es bei dir der Fall war, wo du erstmal geguckt hast, lass dir auch die Leute, die aufs Haus ziehen, sich andere Verbindungen oder andere Wohnmöglichkeiten anschauen, weil dieses positive Auftreten und unterstützende Auftreten halt auch nochmal das Ansehen oder auch beziehungsweise auch die Kooperationsbereitschaft dem Bund gegenüber halt auch erhöht, weil sie sehen, ey, der wird sicher jetzt nicht an jeden Typen geklammert, sondern du hast auch die Möglichkeit, anderweitig zu schauen. Und so, und ich vermute, umso wahrscheinlicher wird es aber auch so sein, dass der Kandidat sich dann auch für den Bund halt auch entscheidet. Ne?
Ja, also wie gesagt, ich denke, kooperiert er auch, wenn man nur ein, zwei Semester oder so dabei bleibt, das hat noch keinem geschadet. Und es hat auch noch keinem Bund geschadet. Ich finde auch, man kommt oft zu dem Schluss, wenn man jemanden aktiv gemacht hat und mit dem Zeit verbracht hat und der vielleicht auch ein, zwei Partien auf das Band gefochten hat und dann halt austritt, dass man das als Verlustgeschäft deklariert. Aber auch die haben den Bund geprägt. Auch die haben vielleicht auch mal ein, zwei Leute aktiv gemacht. Und auch die haben Bundesgeschichte geschrieben. Und nicht jeder, also der Bund lebt nicht nur von Mitgliedern, die bis zum Tod aktiv bleiben.
Nicht nur von Netto-Bundesbrüdern, sondern auch von den Brutto-Bundesbrüdern.
Ja, absolut.
definitiv. Würde ich auch so sagen. Und das ist, glaube ich, auch so eine Erkenntnis, dass wenn du älter wirst, ist, dass der Bund halt auch Grenzen hat in der Entscheidungsgewalt im Privatleben des Einzelnen. Ne? Dass der Bund sich da auch ein bisschen zurücknehmen sollte.
Ja, und aber auch jeder Bundesbruder muss selber für sich darum kämpfen, glaube ich, in verschiedenen Phasen des Lebens, dass der Bund auch seinen verdienten Platz bekommt. Ja.
Definitiv. Die Zeiten ändern sich.
Ich bin ja jetzt auch gerade in der Lebensphase, so das erste Kind ist vor knapp anderthalb Jahren gekommen, das nächste ist unterwegs. Da tauchen ja viele alte Herren ab. Ja. Und ja, auch da lohnt es sich, den Bund nicht ganz zu vergessen.
Definitiv.
Ja? Und man kommt ja auch wieder zurück.
Das ist auch
das, ist das Schöne am Lebensbund.
Ja. Dann
der, hatten ja alte Herren, die kamen ja dann teilweise, waren die 20 Jahre weg, kamen dann wieder aufs Haus und dann war es, als ob die nie weg waren. dann waren die wieder voll dabei, waren bei jedem Coburg und jedem Stiftungsfest und auf einmal ließen sie sich in den Vorstand wählen und so.
Aha.
Das ist halt einfach,
das ist schön.
So, ja, das ist einfach toll an uns.
Das freut mich.
Wenn ich das mal so bescheiden sagen darf.
Sehr schön. Ja, das waren auch schöne Schlussworte. Immanuel, schön, dass du es hierhin geschafft hast. Das haben wir auch lange geplant, diesen Talk.
Ja.
Das waren jetzt schöne Schlussworte. Immanuel, schön, dass du da warst.
Ja, hat mich sehr gefreut. Ja, mal gucken, was der Abend noch so bringt.
Ja, ich freue mich auch. Geht mal wieder bummeln auf anderen Häusern, ist auch schön. Bis dahin. Ciao.
Und hier ist noch ein allerletzter Punkt zum Schluss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unser Podcast ist längst kein reines Hobby mehr. Er ist zu einem zweiten Vollzeitjob geworden. Wir investieren viel Zeit, Leidenschaft und natürlich auch Geld in Technik und Produktionskosten, um euch immer die bestmögliche Qualität zu bieten. Dabei entstehen regelmäßig hohe Fixkosten und wir freuen uns über jede Unterstützung, die uns hilft, das Projekt weiter voranzutreiben. Wenn euch gefällt, was wir tun, könnt ihr uns auf Patreon unterstützen. Dort habt ihr die Möglichkeit, Gönner oder sogar Produzent des Podcasts zu werden. Die Infos und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis zur nächsten Folge. Geht mal wieder bummeln, bei anderen Häusern ist es auch schön.